Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases.
Ja, was geht ab, ey? Was ist gerade wieder mit Deutschrap los? Es brennt komplett und in dieser Folge schauen wir uns gleich zwei große Themen an, die aktuell so krass polarisieren. Zuerst geht's um die überraschende Kollabo zwischen Bushido und Lacazette, CCN, und wir fragen uns, ist das Feature des Jahres? Wie ist dieses Feature überhaupt auch zustande gekommen? Weil eigentlich ja auch beide Parteien bisher keine Berührungspunkte hatten und eher so in vielleicht sogar verfeindeten Lagern unterwegs waren. Dann klären wir, welche Spekulationen gibt es da über ein gemeinsames Collabo-Album. Wir werfen auch einen Blick darauf, wie die Reaktionen in der Szene waren und bei der Fanbase und welche Statements Lacazette dann auch im Nachhinein zu dem Song gepostet hat. Dann hat der Bushido die vielleicht teuerste Deutschrap-Box jemals angekündigt. 2000 Euro kostet so eine Box fast und auch darüber sprechen wir und natürlich auch über seine gerade frisch releaseden emotionalen Interviews, wo Bushido auch wieder in Tränen ausgebrochen ist, was natürlich auch für Kontroverse sorgt. Im zweiten großen Block geht es dann um das endlose Duell zwischen Flair und Bones MC. Die beiden haben jetzt seit fast 10 Jahren Beef und wir klären so ein bisschen, wo war denn der Ursprung damals, so dieser ganze Ritze-Beef, und was jetzt dafür gesorgt hat, dass es wieder so eskaliert ist. Und falls ihr letzte Woche nicht jede Minute auf Social Media wart, dann fassen wir euch zusammen, was ihr verpasst habt, denn es ging wirklich Schlag auf Schlag und es ist in Stories, in Reels, in Livestreams und auch in Kommentarspalten komplett eskaliert, also wirklich Social Media Beef par excellence. Und auch Mary hat mitgemischt, Flairs Freundin und auch Flairs Mutter wurden hineingezogen und es ging eben auch um den Vorwurf von so Casino-Streams, dann Drogenkonsum und auch die Diskussion zwischen den beiden, wer denn erfolgreicher ist. Und zum Abschluss sprechen wir noch über ein Video, was jetzt gerade aufgetaucht ist. Das Video soll zeigen, wie Alex verprügelt wurde und ihm seine Kette abgezogen wurde. Und da kommt so zu einer Schlägerei vor einem Kiosk und ja, wir gehen der Frage nach, woher diese Aufnahmen kommen, warum die jetzt plötzlich auftauchen, ob die aktuell sind, ob die schon älter sind. Also, all das heute bei uns in der Folge Deutschrap Plus. Viel Spaß.
Werbung.
Okay, Sherwin, also du kennst ja so Zungenbrecher wie Fischers Fritze, ne?
Mhm.
Und ich schicke dir jetzt gleich bei WhatsApp eine Nachricht, du musst auf dein Handy gucken und dann den direkt vorlesen. Let's go.
Okay. Frisch, frech, fresh, fetzig in 5 volle Effekt. Fast 44.000 Follower feiern Fancy Flavored Effekt. Full Festival Flash, feinste Favorite Fima Effekt.
Ja, Mann, sehr, sehr gut. Ich glaube, so am Anfang ist am schwierigsten, dieses frisch, frech. Und das hast du sogar richtig gut gemacht, dieses frisch, frech, fresh, 45 volle Effekt, fast 44k Follower, feiern Fancy Flavored Effekt, Full Festival Flash, feinste Favorite Firma Effekt. Und es gibt leider keine Flavored Energy Sorte, die mit F anfängt, aber es gibt auf jeden Fall genügend sonst zur Auswahl, im Moment sogar 9 Sorten. Ich glaube, das ist auch Effektrekord. Und Gazos gibt's, Pink Grapefruit, Strawberry Apricot, Habibi Berry, Guava Massive, Grape Mint, Coconut Blueberry, Bubblegum, Black Acai, all das Effect Energy Flavored Sorten, die es zur Auswahl gibt. Und wenn ihr euch da mal durchprobieren wollt, dann checkt mal den 93 Shop ab, denn dort gibt es auch ein krasses Sparangebot, wo ihr 24 Dosen gratis bekommt. Den Link dazu findet ihr bei uns in den Shownotes und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Werbung Ende.
Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und bevor wir in die Folge reinstarten, haben wir noch ein kurzes Announcement. Ihr habt es vielleicht letzte Folge schon gehört. Der Deutschrap Plus Newcomer Contest ist zurück und es wird so geil. Ich freue mich schon richtig darauf, weil vor allem für uns als Zuschauer ist es natürlich ein richtig geiles Format. Du siehst die ganze Zeit auf Instagram so viele gesammelte Reels von aufstrebenden Newcomern aus jeglicher Musik Untergenre des Deutschraps, also es wird komplett, komplett geil. Aber bevor das Ganze losgeht, ist natürlich das Wichtigste, dass wir so viele und spannende Anmeldungen wie möglich bekommen. Das heißt, wenn ihr in eurem Umfeld Leute habt, die ihr kennt, dann sagt denen Bescheid, teilt gerne diesen Post mit dem Aufruf zur Anmeldung vom Newcomer Battle. Oder falls ihr selber Newcomer seid oder so kurz auf dem Sprung und schon immer was machen wolltet, dann schickt uns gerne eure Anmeldung, seid dabei und ja, pusht das ganze Thema, damit wir wirklich ein großes Battle bekommen. Das wird richtig geil.
Yes, 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 auf jeden Fall. Und es war wirklich, glaube ich, auch noch nie so einfach, ein bisschen Social-Media-Reichweite zu bekommen, weil ich sehe das ja häufig so bei anderen Contests, dann sind dann irgendwie hohe Teilnahmegebühren oder so. Bei uns ist wirklich alles kostenlos. Ihr könnt einfach in 2 Minuten das Formular abschicken und dann seid ihr mit im Topf und wir werten dann das am Ende aus und entscheiden 32 Endrundenteilnehmer und dann geht's eben auf Instagram ab, einfach über Story Voting. Das heißt, die Community entscheidet und das ist wirklich das Schöne daran. Das heißt wirklich, schickt das an eure Favorite Newcomer und wir verlinken euch das Ganze auch in den Shownotes und auch die Gewinne sind richtig, richtig geil, gesponsert von den exklusiven Partnern beim Deutschrap Plus Newcomer Contest. Einmal Effect Energy und dann auch 9 Mile Wodka. Also, weil es pusht einen wirklich als Newcomer, wenn man da als Gewinner rausgeht, kann man ein Video drehen mit dem 9 Mile Lambo. Und was ich mir auch geil vorstelle, wenn man dann so Studio hat, dann träumt man ja auch immer davon, dass das irgendwie geil aussieht. Und 9 Mile stellt zum Beispiel so einen Kühlschrank mit Dosen drin, ne? Dann auch noch Effect Energy Dosen, also alles, was man braucht für so eine geile Session. Dann auch noch dieser Koffer als Airwheel, mit dem man rumfahren kann. Irgendwie auch so ein geiles Gimmick, ja. Wenn man so damit im Studio chillt oder den auch so zum Verreisen nehmen kann. Und natürlich auch, was euch pusht, ist ein Video-Interview bei uns bei Deutschrap Plus auf dem YouTube-Channel. Also einfach sehr, sehr viel Promo rundherum für alle Teilnehmer. Deswegen checkt das ab und jetzt würde ich sagen, starten wir rein in die neue Folge mit Lacazette und Bushido. Es war wirklich aus dem Nichts eine Ankündigung. Ich bin letzte Woche vor 0 Uhr schlafen gegangen am Donnerstag. Das heißt, ich habe nichts davon mitbekommen und bin am nächsten Morgen aufgewacht und habe auf mein Handy geschaut und habe gesehen, dass Sherwin mir das Ganze geschickt hat. Und ich wurde davon einfach, oder vielleicht habe, ich weiß gar nicht, ob das die erste Nachricht war, die ich gesehen habe. Vielleicht war ich sogar selbst auf YouTube und hatte das gesehen und war einfach so, was geht gerade ab? Lacazette und Bushido CCN. Was passiert hier gerade? Ja.
Ich habe es auch im ersten Moment gar nicht geglaubt. Der erste Post, den ich gesehen habe, war von Rabe, also der, diesem aus dem Bushido-Umfeld,
Pressesprecher
und sowas. Ja.
DJ.
Und dann dachte ich schon so, ist das irgendwie jetzt so, ist schon wieder 1. April oder was ist los? Also, aber viel zu arg, das dann zu sehen. Und man hat ja auch, also die Szene, die ja übel gepusht wurde aus dem Video, war halt diese, wo man sieht, wie Bushido mit seinem markanten Tattoo auf der Hand so dieses Samurai-Schwert an Lacazette übergibt. Und das war so das Erste, was ich gesehen habe. Ich war so, oh mein Gott, okay, das ist was Großes. Was geht bitte ab? Also, schon wild irgendwie. Also hätte ich überhaupt nicht damit gerechnet, überhaupt nicht.
Ey, überhaupt nicht, wirklich. Und ich habe dann auch so ein bisschen gedacht, so eigentlich ist das doch die größte deutsche Überraschung seit langem, also von zwei Artists, die zusammenarbeiten. Schon fast so, dass man sagen könnte, ey, das ist so von diesem Überraschungsgrad her so Feature des Jahres-Level. Weil ich erinnere mich dann immer ein bisschen an das Anfang des Jahres zurück, wo wir Luciano und Apache hatten. Und das war auch, finde ich, so ein Knall, weil einfach so zwei ganz, ganz große miteinander gearbeitet haben. Aber jetzt kann man wirklich nochmal sagen, so ey, so auf Deutschrap, Straßenebene, also auch wirklich das, was so ein bisschen so mehr an der Urform von Deutschrap näher dran ist, als jetzt zum Beispiel ein Apache. Da ist so dieses Lacazette und Bushido schon einfach übelstes Ding jetzt gewesen. Und ja, ich würde sagen, wir besprechen das Ganze auch mal so, dass wir erst so ein bisschen auf den Song eingehen und ich glaube, dann werden wir auch ganz automatisch dahin gehen, dass wir so diesen Move besprechen, der ja schon auch kontrovers ist und für viel Diskussion gesorgt hat und da auch mal so die Hintergründe ein bisschen besprechen und was jetzt halt drumherum noch passiert ist, was die beiden halt angekündigt haben, weil da ist auch sehr viel Bewegung gewesen auf Social Media jetzt in den letzten Tagen und vielleicht hören wir als erstes mal in den Song rein, bevor wir ihn dann so aus unserer Perspektive mal bewerten können. Also, Lacazette und Bushido mit CCN.
Haben Kick erklärt, die Welt gegen uns. Wann kommt der Kurze zur Vernunft? Sorry, Lucky ist kein guter Jung. Dass das schaut, wenn getönte Scheiben runtergehen. Sag Mama immer bei, als wär's ein Immerwiedersehen. Zeuge ist nur Gott und diese Augen. Der Motorrichtung Drama mit 4 Mann, den ich an Liebe glaub. Komm ich in den Club, gehen die Hoes ab. Verteile falsche Liebe, Glücksgefühle, denk dich, was ich kann. Carlo Koks Nutten, oh fuck. Ich knall dich einfach ab, wenn deine Fresse mir nicht passt.
Das hier ist kein Liebessong, das ist immer noch CCN 030 Vietcong.
Vom Bordstein zu Primetime, Deutschland salutiert vor dem Kapitän, ei ei.
King, Bushido, der Mythos, die Saga, der Albtraum der Szene, Deutschrap sein Vater.
Lacazette, bin und Deck, BLM,
Sony, Black. Yes. Das sind Lacazette und Bushido auf CCN und es ist immer noch so ein bisschen unreal, wenn man das hört. Aber irgendwo finde ich auch, passt das krass irgendwie. Man hat dieses generationsübergreifende, aber trotzdem so dieses aus Berlin, Straßenrap und sowas. Mhm. Und dass das jetzt so auf diesem Song zusammenkommt, einfach viel zu arg. Was mich auch komplett gekillt hat, muss ich sagen, bei Lacazette sein Part, dieses kurze Sample von Berlin, was man da so gehört hat, mit diesem Cello oder was es ist im Hintergrund, weil vor allem, es ist schon so lange her, dass ich dieses Lied gepumpt habe und ich habe das damals als, ich weiß nicht, wo, auf was war das, auf vom Bordstein zur Skyline zurück, Bordstein zur
Skyline
oder?
War das sogar, also auf dem ersten Bushido-Album 2003. Das ist Alter. 22 Jahre altes Lied.
Weil, weißt du, das war so Zeit, wo man irgendwie Mucke mit Infrarot von Handy zu Handy geschickt hat, mäßig. Und du hattest so 5 Songs auf dem Handy. Und ich glaube, bei mir war das eins. Dann gab es noch Gangbang und irgendwie Kickboxer oder irgendwie sowas. Weißt du, das sind so Songs, die ich immer mit dieser Zeit verbinde. Und Sonnenbank-Flavor. Und ich habe so diesen Sample gehört. Man hat das eben kurz im Hintergrund gehört, dieses Cello, falls ihr jetzt nicht genau wisst, worüber wir sprechen, wenn Lacazette dieses Rap mit so, wenn ich in den Club komme, gehen die Hoes ab. Und ich konnte erst gar nicht zuordnen, woher das kam. Das hat so Erinnerungen in meinem Kopf angezapft. Ich dachte so, wegen gehen die Hoes ab, irgendwie so Ami-Rap oder sowas. Und irgendwann ist der Groschen gefallen. Ey, ist schon, also ich finde vor allem Lacazettes Part sehr, sehr geil gemacht. Er hat so viele Punkte, wo er auf Bushido referenced, auf alte Bushido-Lines Bezug nimmt und so weiter. Also, ja, aber was denkst du? Ich spring schon wieder voraus. Was war dein erster Eindruck von dem Song?
Ich muss sagen, so durch mehrmals Hören finde ich ihn besser. Am Anfang dachte ich so, boah, muss ich mir nicht nochmal anhören? Dann wird man ja auch immer ein bisschen influenced von so Leuten drumherum, die irgendwie darüber sprechen. Und dann dachte ich auch so, ja, okay, stimmt, weil viel habe ich dann so gehört, so ey, Bushido wird ja auch oft gelobt jetzt so bei dem Song im Vergleich zu seinen letzten Tracks, dass der jetzt einen starken Part gebracht hat. So einfach so nochmal kräftigere Stimme, was ja immer irgendwie ein Kritikpunkt in den letzten Jahren war. Und dann habe ich auch nochmal Bushidos Part ein bisschen anders gehört und dachte so, ja, okay, stimmt eigentlich. Und hatte mir sogar als Notiz auch aufgeschrieben, sowas wie so, ey, eigentlich Props kann man Bushido für sein Part geben. Da hat mich Lacazettes Part teilweise ein bisschen enttäuscht. Auch wenn ich halt auch diese ganzen References und so feiere, ich finde, er hat es schon geil gemacht, dann halt auch einfach super, super gut produziert mit diesem Berlin-Sample, das passt ja auch einfach super, dass die beiden Berliner da sind, das ist so ein mieser Straßensound, aber irgendwie hat Lacazette manchmal so ein paar komische Betonungen drin oder wo er lange wartet mit einem Wort, wo ich so dachte, so ey, das gerade so seine Endline irgendwie, da war das so ein bisschen komisch betont, wo ich so dachte, da hätte man irgendwie noch mal eine krassere Line rauszaubern können, wenn man jetzt schon so dieses Lied macht mit so Lacazette und Bushido vereint auf einem Song. Aber ich finde, die Hook ist eigentlich super stark. Also das ist mir jetzt noch mal aufgefallen beim Hören, dass das, glaube ich, auch tatsächlich so der Lieblingsteil von dem Song bei mir ist. Trotzdem denke ich mir so, das Lied insgesamt hätte noch 2-3 Schippen krasser sein können und noch mal mehr scheppern können, weil ich finde so, die Überraschung und dieses Hype-Gefühl waren dann heftiger als das Lied anzuhören, weißt du? Ja. Also so dieses, wie ich Freitagmorgen aufgewacht bin und dachte so, was, Bushido und Lacazette bringen einen Song raus, CCN, machen die jetzt ein Kollabo-Album, so das Gefühl war so übelst heftig und dann habe ich das Lied gehört und dann ist eigentlich relativ wenig von dem Gefühl übrig geblieben.
Ja, ich finde halt auch, also ich habe auch viel gelesen, die einen feiern den Bushido-Part mehr, die anderen Lacazette, klar, es ist entweder oder sozusagen, ja. Ich finde halt, was mich beim Bushido-Part so krass stört, ist, dass der komplett austauschbar wäre. Also der Part von Lacazette, wie gesagt, bezieht sich so häufig auf Bushido, was absolut Sinn macht. Der Part von Bushido bezieht sich überhaupt nicht auf Lacazette oder irgendwas, was Bezug dazu nimmt, sondern es ist nur so Drohungen gegen eine fiktive Person. Und er ist, wie gesagt, halt zu 100% austauschbar. Also ich glaube, es gibt nicht eine Stelle, abgesehen jetzt von der Hook oder sowas, wo die wirklich besonders für dieses Feature jetzt gedacht ist. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, weil das, was ich zum Beispiel gerade vom Video angesprochen habe, dass Bushido dieses Samurai-Schwert an Lacazette überreicht, sowas hätte sich halt auch mega gut im Part widerspiegeln können. Und ich finde auch, das wäre viel authentischer gewesen. Also anstatt, dass er jetzt sagt, irgendwie, dass er Leute, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie eine Rasierklinge durch die Jeans zieht oder sowas, ja, oder irgendwie das Weiße mit Edelweiß streckt, wo man halt, also es ist offensichtlich, dass es nicht stimmt. Darüber sprechen wir gleich noch auch über die Doku und sowas, ja. Fände ich es sehr passend, wenn er so ein bisschen dieses auf Legacy sich bezieht, irgendwie, ich habe ganz Berlin regiert, ich habe Deutschrap groß gemacht und jetzt gebe ich den Zepter weiter und sowas. Sowas hätte man übel so, so mächtig machen können, weißt du, so authentisch und sowas. Und dann kommt Lacazette, so der junge Verrückte und so ein bisschen diese Dynamik, wie damals so ein Bushido, Shindy, Bushido, K, keine Ahnung was, aber so dieses, der Erfahrene, der, ne, und ein Ding und so, also.
Stimmt.
Das wäre,
man hätte das noch viel mehr weiterführen können. Das, was eigentlich Lacazette gut vorbereitet hat, so für den Song, und auch das Musikvideo sehr, sehr gut symbolisiert, so, ich finde es auch sehr geil mit diesem U-Boot in Berlin, was dann so auftaucht, so auf der Spree, und das passt ja so zu Lacazette, der Kapitän, und das ist ja alles übel geil gemacht, und eigentlich, was da halt mit reinspielt, ist, ich habe gehört, dass Animus behauptet hat, dass der Bushido-Part teilweise von ihm mal geschrieben wurde. Also, dass sich da Sachen wiederfinden, die Animus halt vor Jahren, ich glaube, für Bushido geschrieben hat, was halt nie verwendet wurde. Und das hat er jetzt da mit reingebracht. Und das ist halt einfach dann ein bisschen lau, ne? Also, so, das ist doch irgendwie sehr, sehr schade, dass die das dann, dass Bushido das dann so macht. Zwar habe ich auch gehört, dass der Song sehr spontan entstanden ist und alles, weil ich glaube, auch das Musikvideo wurde wenige Tage davor gedreht bei Bushidos Deutschland-Aufenthalt. So, also wahrscheinlich ist alles sehr, sehr kurzfristig entstanden, dass sich diese Möglichkeiten ergeben haben. Aber ja, das ist irgendwie ein bisschen schade. Also gebe ich dir vollkommen recht.
Ja, vor allem, also ich schwöre, das ist witzig, das mit Animus wusste ich nicht. Ich hatte mir das auch aufgeschrieben, weil Bushido startet ja seinen Part mit, wie kann man zwei Gesichter doch keine Eier haben, ja? Und dann irgendwie, also man muss sich das halt mal geben, diese Ironie. Ich habe wirklich, mein Gedanke war sofort, wer auch immer diesen Part für Bushido geschrieben hat, der muss ihn getrollt haben. Das ist so, wie man ja heutzutage weiß, dass Leute, die damals für Bushido getextet haben, ihm manchmal einfach so dumme Parts geschrieben haben, um ihn so ein bisschen zu trollen, ja. So muss das doch auch da sein, weißt du, im gleichen Atemzug macht er jetzt Interviews, wo er sagt, er will nicht mehr Bushido sein, er fühlt die Texte nicht mehr, er ist jemand anderes, bla bla, all das irgendwie, ja. Und dann zieht ja jemand irgendwelche Klingen durch die Jeans und streckt das Weiße mit Edelweiß und rappt dann, wie kann man zwei Gesichter, aber kein Ei haben. Das ist doch an Ironie nicht zu überbieten.
Also, ja, ja, was? Safe. Absolut, absolut. Ich habe einen Post gesehen vom Hip-Hop-Archiv, was sie in die Story gepostet haben. Da haben die gesagt, spannender Move, langweiliger Song leider. Und das ist mir so ein bisschen hängen geblieben irgendwie. Und wir haben auch bei uns in der Community rumgefragt, wie da die Einstellung ist. Also wir hatten so eine Story-Abstimmung, so, ey, was sagt ihr zu dem Move? Und da haben 57% gesagt, spannender Move. Und 43% haben gesagt, feiere ich nicht. Also schon sehr gespalten insgesamt. Wenn ich mir so Reaktionen insgesamt angeschaut habe, habe ich gesehen, dass auf TikTok sehr viel gehatet wurde. Weil Lacazette hat ja auch einfach viele Fans, die auf TikTok unterwegs sind, würde ich mal sagen. Weil ihn ja TikTok auch sehr krass gepusht hat. Auf YouTube sieht das Ganze aber eigentlich recht positiv aus von der Resonanz. Und dann habe ich auch mal so dieses Tool aktiviert, womit man sich die Dislikes anschauen kann. Weil das wurde ja irgendwann abgeschafft, dass man sich die anschauen kann. Und dort steht der Song auf jeden Fall bei 25.000 Likes und nur 2.000 Dislikes. Also was auf jeden Fall völlig fein ist eigentlich, vom Verhältnis her. So, ne? Und 500.000 Aufrufe hat jetzt das Musikvideo. Ja. Was ist dein so Fazit jetzt zum Song? Also,
also wirklich eigentlich das Zitat, was du gerade vom Hip-Hop-Archiv zitiert hast, ist wirklich passend, finde ich. Und ich meine, wir wissen ja nicht, was noch kommen wird. Ich muss sagen, ich finde die Kombination wirklich sehr gelungen und da ist Potenzial für mehr. Also der Überraschungsmoment war geil, die harmonieren, finde ich, zusammen irgendwie. Auch wenn sie, ne, der Hate verstehe ich voll. Ich habe, weißt du, es gibt Leute, die sind Bushido-Fans, die feiern aber Lacazette gar nicht. Da habe ich auch viel gelesen von, ja, die Stimme und was weiß ich nicht was. Lacazette-Fans, die feiern halt Bushido gar nicht, ja. Leute, denen beide scheißegal sind, die sagen, was für eine peinliche Nummer oder sowas, ja. Mhm. Und ich glaube, ne, wie du sagst, also da ist viel Kritik, aber ich glaube, die könnten was Geiles reißen. Also die Kombination ist halt einfach irgendwie dann doch stark und dann stellt sich halt die Frage, was kommt jetzt? Also vielleicht für alle, die das Video nicht gesehen haben oder nicht bis zum Ende gesehen haben, das Video endet und dann sieht man quasi wie eine neue Szene, wie so ein Outro-Trailer. Also das ist auch wirklich so ein anderer Beat, der dann kommt. Und da steht einfach nur Coming Soon, Punkt, Punkt, Punkt. Und man sieht Bushido und Lacazette so episch nebeneinander stehen, die Kamera zoomt und es ist eben ein anderer Beat, der mich persönlich so ein ganz bisschen an so Classic erinnert hat. Also so ein bisschen dieses so, weiß ich gar nicht mehr, so trompetenmäßige Royale etwas, so, weißt du, so dieses Ding, ja. Also was geht, was denkst du, was kann man da erwarten?
Also ich glaube, dass die ganz, ganz absichtlich damit gespielt haben, dass der Song CCN heißt, passt ja auch eigentlich super in Lacazettes Strategie, dass halt jeder Song nur drei Buchstaben hat und drei Großbuchstaben. Und das natürlich für beide jetzt auch für Bushido, der ja lange musikalisch jetzt auch gar keinen Output mehr hatte, nämlich eigentlich seit letztem Jahr mit König für immer, glaube ich, nie wieder ein Feature oder Song released hat. Das heißt, der ist ja jetzt auch fast anderthalb Jahre, kann man sagen, hat er jetzt keine Musik mehr rausgebracht. Das heißt, da war ja schon dann eine gewisse Erwartungshaltung da. Auch Lacazette hat sich ein bisschen zurückgezogen, was sein Output angeht. Und ich denke, das sollte halt ganz klar so, ne, dieses so, ey, klickt auf das Video, coming soon, berichtet darüber, was kommt jetzt. Aber Lacazette hat dann eigentlich schon relativ schnell angefangen auch zu, ja, wenn man es böse ausdrücken will, kann man sagen, zu rudern. Also er hatte dann relativ schnell irgendwie Instagram-Stories hochgeladen, wo er sich gerechtfertigt hat und dann so geschrieben hat, hier Respekt an alle meine Rap-Kollegen, die uns kennen. Hier geht's um Musik und Moves, das ist das Geschäft. Wir lieben euch alle und keiner soll was auf Herzen nehmen. So, ne? Also kann man davon ausgehen, dass viele Leute bei ihm reingeslidet sind, gesagt haben, ey, was machst du jetzt mit Bushido hier, Musik und so weiter und so fort. Und auch relativ schnell kam dann ein Beitrag von Lacazette, wo er das Ganze auch einmal klarstellt, was es damit überhaupt auf sich hat. Ne? Also, dass er halt sagt, dass er halt angekündigt hat, dass er jetzt ein Collabo-Album einerseits bringen will mit einem Newcomer. Und das wurde dann nämlich auch so, da hat er irgendwie schon am 1. August mal was gepostet dazu und deswegen wurde das dann eben auch so darauf hingedeutet, okay, da hat er schon das Collabo-Album mit Bushido angekündigt und er hat eben gleichzeitig auch so ein bisschen unter dem Framing Feature-Saison ist eröffnet, weil er ja bisher keine großen Features gemacht hat, hat er jetzt angekündigt, dass er mit Lucky and Friends, L und F, so als Abkürzung, ein Feature-Album plant, also wo nur Features drauf sind und hat dann selbst gesagt, wir starten dieses Album mit einer besonderen Nummer und mit wem, wenn nicht mit einem, der Deutschrap entscheidend mitgeprägt hat. Ich will Action in die Szene bringen, ich will zeigen, dass Deutschrap nicht stillsteht, was in Amerika und Frankreich passiert, soll jetzt auch hier passieren. Wir heben Deutschrap gemeinsam auf ein neues Level, ich will verbinden, nicht trennen, alt und jung, Newcomer und Veteran, ihr könnt eure Ideen für Feature in die Kommentare schreiben, ich bin gespannt. So. Also Lacazette hat relativ schnell das ganze Ding aufgelöst und ich glaube, das war ursprünglich gar nicht so geplant, dass das so schnell aufgelöst wird. Plus, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, in seinem Ursprungspost, wo er eben auch gesagt hat, hier kommt jetzt Lucky and Friends als Feature-Album, hat er auch schon angekündigt, dass dieser Song mit Bushido ein so Feature-für-Feature-Ding war. Also einer macht Feature beim einen und der andere beim anderen. Und ich glaube, er hat diesen Post dann gelöscht und nochmal neu gepostet und das rausgelassen, weil er halt dann irgendwie, vielleicht gab es dann hinter den Kulissen ein bisschen Stress, weil er damit ja was vorwegnimmt. Das heißt, dieses Coming Soon ist, denke ich, darauf bezogen, dass Bushido auch mit Lacazette noch einen Song für sein Album bringen wird, der ja jetzt eben auch sein Solo-Album angekündigt hat in dem Zug.
Ja, und das macht, finde ich, auch am meisten Sinn, weil irgendwie ein CCN, ich meine, theoretisch könnte ja Bushido irgendwie ein CCN 5 mit Lacazette machen. Das steht, also gibt es ja nur von Flair und Saad im Moment sozusagen, aber ne, der vierte Teil, wo Bushido dabei war, war ja mit Animus, das heißt, da könnte er es weitermachen, aber das würde dann ja auch nicht in seine restlichen Aussagen passen, dass jetzt sein Album halt so das letzte Album wird.
Wäre ein spannendes Projekt gewesen, also ich hätte es gerne mal so gehört, aber ich glaube auch, dass es so am meisten Sinn macht, dass man jetzt nicht in ein gemeinsames Album zusammen macht und es passt, glaube ich, auch rein menschlich, könnte ich mir das irgendwie gar nicht vorstellen, also ja. Das hat Lacazette ja auch immer wieder betont, auch sehr, sehr krass, finde ich, betont, dass es halt nur Geschäft ist und ihm keiner ins Geschäft reden soll.
Ja, so. Das fand ich auch krass, weißt du, direkt das so klarstellt, aber das macht das Feature eigentlich schlechter sozusagen, dass er sowas sagt wie, ey, das ist für mich halt nur Business-Move und sowas.
Ja, ja.
Ich hätte es mir irgendwie, also zum Beispiel Bushido bringt ja jetzt sein Album raus und es gibt da auch so eine Bonus-Vinyl irgendwie. Da habe ich irgendwie so kurz gedacht, ob das das sein könnte, aber glaube ich jetzt ehrlicherweise auch nicht. Ich dachte mir, also zum Beispiel bei Lacazette gibt es ja viele Vorwürfe so von wegen Industry Plan. Der war halt auf einmal da, war übel groß, hatte mit allen Features, war mit allen gut und so weiter, ja. Und da ist sicherlich auch ein bisschen was dran. Also da hat sich auch schon mal irgendwie so ein Management von ihm dazu geäußert, dass er zwar an sich so ein realer Typ ist, aber halt sein komplettes Umfeld halt so mega professionell ist und die ihn da sehr gut, also die hatten so einen Marketingplan, wie die ihn halt so voll krass pushen und sowas. Und dieses in Anführungszeichen gemachte Bett passt, glaube ich, auch ganz gut zu einem Bushido. Das bedeutet, wenn, ich glaube, du könntest Bushido gut damit ködern, indem du sagst, ey, guck mal, wir haben hier den perfekten Plan, du musst dich um fast nichts kümmern, wir haben Songwriter, Leute, die Beats machen, alles, du musst das Ding nur einrappen und bekommst deine Kohle oder so, weißt du, so das wiederum, ne, so hätte das für mich irgendwie dann doch Sinn ergeben, dass mehr kommt, aber gut, ich glaube, wir können festhalten, da kommt jetzt noch ein Feature, was dann auf dem Bushido-Channel ist, auf dem Bushido-Album ist, und das ist dann das, was hier mit Coming Soon angekündigt wurde.
Jetzt ist ja trotzdem ein bisschen die Frage, warum ist dieser Move jetzt überhaupt entstanden? Weil was ich an dem Move feier, ist, dass Lacazette damit bewiesen hat, wie unberechenbar er ist. So, das hätte jetzt, damit hätte niemand wirklich gerechnet. Und trotzdem checkt man nicht ganz, wie kam das so zustande? War das, also wer hat das initiiert? So, weil ich finde sehr, sehr krass, dass dieses Feature kommt, weil Lacazette hätte sich ja wahrscheinlich aussuchen können, mit wem er sein erstes großes Feature macht, so einen Bones MC, vielleicht einen Luciano, mit Capital Bra soll, glaube ich, sogar sowieso noch einen Song kommen, so das alles. Und irgendwie finde ich auch krass, Lacazette, der ist ja einfach noch brutal jung. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, dass in dem Lied der Song Berlin drin ist, ne? Also der Beat von dem Song Berlin, der 2003 rauskam. Ich könnte mir vorstellen, dass Lacazette gerade Anfang 20 ist. Das heißt, vielleicht ist er in dem Jahr geboren worden. Das heißt, so richtig kann ihn das ja gar nicht geprägt haben, so diese Musik. So, also der Anfang von Bushido so. Ja. Also nicht so wie bei den ganzen anderen Rappern, wo man halt sagen kann, so ey, keine Ahnung, so ein Samra oder so, ne, der gibt ja auch offen zu, ey, Bushido hat mich geprägt. So dann, klar, dann denkst du so, ey, das ist mein Idol, mit dem mache ich irgendwie Musik, ich will bei dem sein. So, ne, das gab's ja ganz, ganz viele Rapper, die so gedacht haben und deswegen mit Bushido zusammengearbeitet haben und für die das dann auch eine große Ehre war. Aber bei einem Lacazette, finde ich, kommt das mega überraschend, weil ich eher gedacht hätte, dass der so die Generation ist, die dann vielleicht mal mit Haftbefehl aufgewachsen ist. Oder vielleicht sogar erst mit der 187 Straßenbande oder so. Also jetzt nur so, um so zeitlich das so ein bisschen so festzuhalten. Man kann aber natürlich auch davon ausgehen, Bushido hatte ja nochmal so einen zweiten Run, als er so diese Stress-ohne-Grund-Phase hatte und sein Album Sonny Black rausgebracht hatte. Vielleicht hat das einen jungen Lacazette damals geprägt und dadurch ist er auf die alte Musik gestoßen. So, das kann natürlich auch sein.
Ja.
Was ich halt so krass auch finde, ist, dass ja Lacazette, man munkelt ja, und ich glaube, das ist ja eigentlich auch so ein offenes Geheimnis, dass er eben diese Unterstützung von Gringo, SLS, hier HK, ne, so bekommt. Also, dass der in diesem Umfeld ist, die sich ja immer auf die Fahne schreiben, absolut Straße zu sein, gegen 31er. Wir haben ja neulich erst hier so diese Geschichte mit 6ix9ine besprochen auch so, ne, wo die den irgendwie so halb entführt haben, so gefühlt für den Song. So, das ist ja so, also ich kaufe einem Gringo und SLS Music auch komplett ab, dass die halt komplett Straße sind. Und auch da finde ich es sehr überraschend, auch einen Kalash 4-4, der ja früher mit einem Kapi gut war und mit einem Samra, auch der ist ja immer in der Kommentarspalte von Lacazette und gehört auch, glaube ich, zu dem Team dazu und ist auch mit dem, wenn die so ein Musikvideo in Kolumbien oder in Südamerika drehen, ist der, glaube ich, auch mit dabei. Also das ist schon das enge Umfeld und SLS ist ja auch cool mit Kapi eigentlich und wir erinnern uns, so vor 2 Jahren gab es ja den übelsten Beef zwischen Bushido und Kapi. Also auch das wundert mich richtig, wie das zustande kommt, dieses Feature mit Lacazette und Bushido, weil das eben auf sehr vielen Ebenen sehr überraschend erschienen ist.
Ja, ich frage mich halt auch einfach so, selbst wenn es Verbindungen gäbe irgendwie, wie man einen Bushido so heutzutage noch zu sowas überzeugen kann. Aber, also weißt du, was ich meine? Weil der irgendwie so ganz andere Prioritäten hat mit dem Bitcoin-Mining seiner Frau, mit seinen ganzen RTL, was weiß ich, Geschichten und sowas. Ja, dann eigene Tour und jetzt auch eigenes Label. Aber gut, da passt es wieder irgendwo rein. Und ich hatte ja auch schon gesagt, dass Lacazette irgendwie so krass gut vernetzt ist. Nicht nur mit den SLS-Leuten, sondern es gibt eben auch noch so ein Management oder so. Das heißt Believe Germany. Und verzeiht, ich habe mich damit jetzt nicht so komplett auseinandergesetzt. Aber die haben auch eine richtig großen Einfluss so auf Lacazette. Das sind alles so richtige Business Professionals und sowas und die haben irgendwann mal was dazu gepostet zu dieser Marketingstrategie, wie sie eben Lacazette so groß gemacht haben. In dem Rahmen haben sie, glaube ich, auch sein Alter verraten und ich meine, dass er heutzutage 24 ist, also auch so älter, als man gedacht hat, weil viele Fans dachten irgendwie, der wäre 18, da ging lange so ein Gerücht rum, dass er 18 wäre, aber anscheinend ist er jetzt im Moment 24. Und das, also das meine ich mit so starkes Umfeld. Also der hat schon so, also so ganz hat man es noch nicht durchblickt. Und ich meine, ich glaube, Lacazette ist wirklich komplett real. Ich habe zum Beispiel jetzt gestern erst sowas gelesen, wo Manuelsen so eine Story erzählt hat in seinem Stream, dass Lacazette so in Berlin war und irgendjemand von einer Großfamilie kam und meinte so, yo, ey, wir machen jetzt deinen Rücken so, ne, du drückst ein bisschen was ab, dafür geben wir dir Schutz und sowas. Und laut Manuelsens Story soll Lacazette dann einfach so eine scharfe Waffe gezogen haben, so gemeint haben, so, von wem brauche ich Schutz hier? Weißt du, dann sei der andere Typ so weggerannt. Also ich glaube, der ist halt real. Und also meine Vermutung, und da habe ich noch nicht das Gegenbeispiel dazu gefunden, ist, da ist ein extrem gut funktionierendes Netzwerk aus Management, Producern, alles möglichen, Leuten, die auch irgendwie was zu sagen haben in Berlin, aber einfach so, das Gesamtnetzwerk ist einfach perfekt aufgestellt, die haben ein gutes Marketingkonzept und die haben halt jemanden gefunden, der auch real und cool ist. Das bedeutet, ist er Industry Plant? Ja, also tendenziell ja, aber ist er irgendwie fake? Nein, also das ist so ein bisschen, wie ich denke, ja, und deswegen, also das, was am Ende bei rauskommt, ist halt ein geiles Image, geile Musik, so, was willst du mehr, ja, also heutzutage blickt eh keiner mehr irgendwo durch und, ne, weißt du, so von Ground Up Jam Sessions in Jutz oder sowas, das gibt's halt einfach nicht mehr, ja, das ist aber so ein bisschen, um das vielleicht so ein bisschen zu framen, das ist irgendwie, wo ich gerade gedanklich stehe zu Lacazette, vielleicht hat da jemand noch weitere Infos und möchte die gerne in den Kommentaren teilen. Ja, so ganz durchsichtig ist es noch nicht, aber deswegen so und so leite ich mir das auch ein bisschen her, wie Lacazette und Bushido zusammengefunden haben, gerade weil sie auch immer diesen Business-Aspekt so hervorrufen, dass da irgendwo connected wurde und man gesagt hat, ey, das würde doch super passen.
Ich frage mich dann, ob die nicht schon, also eigentlich würde ich Lacazette und Gringo und das ganze Umfeld auch so einschätzen, dass die dann wissen, also man weiß ja mittlerweile, dass so ein Song mit Bushido auch eine Gefahr einfach darstellt und ich frage mich, ob die vielleicht auch den Hate an der einen oder anderen Stelle ein bisschen unterschätzt haben, gerade auch dahingehend, dass Lacazette sehr, sehr schnell dann in seiner Story auch weiter nachgeschoben hat und das Ganze vielleicht nicht ganz so lange wirken lassen hat, wie eigentlich geplant. So,
ja,
ist so ein bisschen meine Vermutung. Was mich auch sehr überrascht hat, war wirklich, oder vielleicht um das auch noch zu ergänzen, weil ich ja gesagt habe, was ja auch ein bisschen komisch ist, ist hier so diese ganze Sache, ne, man dachte so, Lacazette wäre irgendwie auch sehr close oder SLS sehr close zu Kapi und dann ist es ja auch nochmal ein komischer Move eigentlich, muss man sagen, nach dieser ganzen Diss-Track-Fehde. Und Kapi hat selbst auch schon auf den Track so reagiert und hat gesagt, Lacazette hat abgeliefert und Bushido hat verkackt, so sinngemäß hat er so in seiner Story drauf reagiert. Ich glaube, er wollte das auch ein bisschen provozieren und hat sowas wie so 10 schnelle Fragen so gemacht, weil so Fragerunde, wenn du so willst, dass du dich zu irgendwas äußerst, so mäßig. Und was mich dann noch sehr überrascht hat, ist, dass als ich das Musikvideo das erste Mal gesehen habe, direkt am Anfang Directed by Orkan Che reinkam. Und man weiß ja, dass Orkan Che wirklich jahrelang der Musikvideoproduzent bei Bushido war, aber die sich anscheinend letztes Jahr getrennt haben, weil wenige Wochen und Monate später hat dann plötzlich Orkan Che die Musikvideos für Flair und Zart gemacht, für deren gemeinsames Collabo-Album. Und einen größeren Seitenhieb kannst du ja Bushido nicht geben, als das zu machen. So, ne? Also plötzlich die Musikvideos zu produzieren, wo Bushido sogar drin gedisst wird, wo sogar ein CCN simuliert wird. So, ne? Also so, das war ja schon irgendwie ein heftiger Move von Orkan Che, wo man sich gefragt hat, hey, wie kam das zustande? Ich habe auch gehört, dass der irgendwo schon so auch mal so ausgepackt hat und gesagt hat, hey, da ist das und das vorgefallen, der schuldet noch Geld oder so war die Zusammenarbeit und so. Also dass da schon eigentlich böses Blut auch zwischen Orkan Che und Bushido war und dass die beiden jetzt auch wieder hier so connected sind, wundert mich extrem. Was ich weiß, ist, dass Orkan Che mit dem ganzen SLS-Team cool ist, weil da gab es ja letztes Jahr bei uns auch im Podcast schon so ein bisschen die Diskussion und die Verwunderung, dass ein Orkan Che ein Musikvideo für Gringo und Co. gemacht hat und plötzlich dann Kapi in dem Musikvideo aufgetaucht ist, nachdem Orkan Che ein Jahr zuvor den Kapital Diss-Track gefilmt hat und selber im Kapi, also den Diss-Track von Bushido gegen Kapi gefilmt hat und selbst dann auch nachgestellt wurde im Kapi-Diss-Track, im Diss-Track von Kapital. Da hatten wir uns ja auch so gefragt und ich kann mich noch dran erinnern, dass wir so eine Vermutung angestellt hatten, so von wegen so, ey, wahrscheinlich war es so, dass Orkan Che halt mit den SLS-Leuten unterwegs war und Kapi kam spontan vorbei und dann ist dieser Part entstanden, weil der Part auch übel schlecht war von Kapi oder so ein Freestyle-Part irgendwie so war und sich alle gewundert hatten, hä, was ist das für ein Part? Und wir hatten uns halt auch gefragt, so, hey, wie passt das zusammen, dass Orkan Che eigentlich mit Bushido zusammenarbeitet und jetzt macht er plötzlich Musikvideo mit Capital Bra? Und ich kann mich dran erinnern, dass Orkan sich das angehört hatte und auch auf unseren Podcast reagiert hat, sowas von wegen so, es ist eigentlich fast genauso, wie ihr gesagt habt, Jungs, so ungefähr. So, das war damals so das Statement. Und ja, frag mich jetzt auch, wie das zusammenpasst, dass jetzt Orkan und Bushido sich wieder versöhnt haben. Oder vielleicht war es einfach so, die waren so am Musikvideodreh und dann ist halt Bushido für 5 Minuten da vorbeigesteppt, hat so seine Szenen gemacht und man hat eh kein Wort miteinander geredet, weil wenn man sich irgendwie so vor kurzem noch nicht mehr ausstehen konnte. Also da sind schon sehr, sehr viel wilde Sachen dabei, wo ich gerne mehr dazu wüsste.
Ich meine, am Ende ist Orkan Che halt auch Videograf so und arbeitet halt irgendwie auf so einer professionellen Ebene. Vielleicht ist man da trotzdem cool. Also weißt du, dass man einfach sagt, ja komm. Und ich denke mir auch, Bushido ist auch so jemand, der eher so ein Gewohnheitstier ist, der sagt so, komm, ich habe jetzt seit 100 Jahren mit Orkan Che meine Videos gedreht, da haben wir ja jetzt kein Fass auf, irgendwie probieren einen neuen Videografen aus. Ich will genau den wieder, man ist ein eingespieltes Team. Ich glaube, mit Orkan Che zu drehen ist relativ entspannt für die Artists. Du hattest ja ihn im Interview, wo er auch so erzählt hat, komm, Kamera drauf und dann einfach laufen lassen und sowas. Also ja, vielleicht ist da gar nicht so böses Blut, wie man denkt.
Naja, also ich meine, es ist ja schon irgendwie so ein bisschen so, also wenn man es einfach so betrachtet, so letztes Jahr haben die noch zusammengearbeitet und danach hat er plötzlich Musikvideos für Flair und Zart produziert, wo Bushido gedisst wird. Und das gesamte Konzept so, also ich glaube schon, dass da böses Blut war. Das heißt, jetzt haben sie es irgendwie gelöst oder auch nicht, weil halt La Cassette das Ganze, den Musikvideodreh organisiert hat und halt von La Cassette einfach Orkan Che da war. Aber das ist ja eigentlich noch nicht alles. Es gibt noch die Kontroverse Bushido, die du angesprochen hast. Zum einen eben, dass man sagen kann, wie passt das zusammen? Ne? Der hat irgendwie jetzt so letzte Woche kurz davor Interviews gegeben, wo er bei ARD Brisant zu Gast war, wo er so in 4 Minuten dann darüber gesprochen hat, so, aber so ein Kurzinterview, wo er gesagt hat, wie es ihm aktuell geht, ne? Dass er so gemeint hat, hier, er geht zurzeit sogar nicht mehr nur einmal die Woche zur Therapie, sondern täglich, wo er dann auch gesagt hat, hier, ich habe keine Freunde, weil ich nie irgendwie Person an mich rangelassen habe. Und er eben auch über die Kunstfigur Bushido nochmal spricht, was einem so ein bisschen so die Erinnerung gibt an das Faschingskostüm-Ding, wo man auch irgendwie danach so ein bisschen dachte, so, was, Bruder? So, weil er dann irgendwie einerseits über Bushido in der dritten Person spricht, ne, als Anis Fetschichi, und dann auch plötzlich so anfängt zu sagen, so, aber ich will auch nicht zu viel über ihn in der dritten Person sprechen, weil so, natürlich bin ich das teilweise auch, aber halt nicht immer. Und es war wirklich komplett verwirrend, dieses Interview. Und wie du dann schon sagst, es passt halt null. Also das alles, das Interview wäre ja legitim, aber dass dann plötzlich ein Song rauskommt, wo ich dreh dir den Schädel ein, zieh dir eine Klinge durch die Jeans drauf ist, das passt halt nicht. Und ich glaube Bushido, dass es ihm psychisch nicht gut geht und ich wünsche ihm auch gute Besserung. Aber irgendwie ist doch diese Masche, habe ich dann auch gedacht, das spielt er doch auch schon seit Jahren. Also das ist doch seit Jahren die gleiche Leier, dass er schon damals, hat es angefangen bei der Amazon Prime Doku, dass er gesagt hat, so ey, ich will das alles eigentlich nicht mehr, guck mal, eigentlich bin ich der Mensch, ich will mehr für meine Familie da sein, fängt an zu weinen, sagt eben, dass er zur Therapie geht und das ist ja auch alles nachvollziehbar, aber dann kommen immer wieder harte Songs und wenn das mit Bushido wirklich so abfuckt, dann hör doch sofort auf. Also dann mach doch jetzt auch nicht noch mal dieses Ding, ich bringe jetzt noch mal ein hartes Album und ich mache jetzt weiter die Musik und gehe noch mal auf Tour und dann ist aber wirklich vorbei. Also dann bring die Interviews erst danach, aber noch nicht jetzt, weil das passt doch nicht zusammen. Also das haut doch alles nicht hin.
Ja, true. Ich glaube einfach, Bushido ist gerne jetzt dieser Familienvater und all das, ne, und eben nicht mehr dieser aggressive, crazy Bushido. Und ich denke mir, das ist halt auch ein großes Thema, was sie in der Therapie besprechen, wodurch dann auch solche Aussagen entstehen, wie diese verwirrende, die du gerade gesagt hast. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das zum Beispiel eine Sache ist, die so in der Therapie besprechen, dass die sagen, ja, wie ist es denn hier, Bushido, ne, bist du irgendwie mehr Anis oder mehr Bushido oder was weiß ich, welche Rolle und so. So hört sich das ja an, aber bin ich voll bei dir. Ich glaube, aus therapeutischer Sicht ist es dann wiederum nicht so schlau zu sagen, dass du jetzt wieder rappst, jemandem eine Klinge durchs Bein zu ziehen, weil dann gehst du wieder 3 Schritte zurück, dann schließ halt ab mit dem Thema und mach halt mehr Schlag den Star, RTL, Traumhaus, was weiß ich, wie die ganzen Sendungen heißen und sowas, ja, und mach damit deine Patte und sei halt guter Familienvater, so, weißt du, so, ich glaube, dieses Hin- und Hergezogen sein, das macht dem sehr zu schaffen irgendwie und jetzt ist er wieder da reingetappt, so, ja.
Er könnte ja auch, das sagen wir auch schon seit Jahren, er muss ja nicht diesen Gangster-Rap mehr machen, er könnte ja auch einfach Bushido-Musik machen, die so in die Richtung Liebesschmerz, Alles wird gut geht, das waren alles erfolgreiche Dinger. Wenn der, der hat ja auch Songs irgendwie, dieses Papa, dieser Song, ja, so Millionen von Views. Also man hört ja gerne Bushidos Stimme auch auf traurigen Beats. Das heißt, das würde doch eigentlich auch zu ihm irgendwo passen. Er, niemand zwingt ihn dazu, außer jetzt Leute, die halt schreiben so, ey, mach wieder Gangster-Rap. Aber dann schließ doch ab mit dem Internet und mit den Fans und mach einfach die Musik, die für dich passt. Oder gib halt die Interviews erst später. Weil jetzt hat er ja wieder ein Album angekündigt. Und auch mit extrem teurer Box.
Ja, genau. Ich werde ganz kurz einen Satz, bevor wir zu der Box kommen. Ja. Das denke ich mir auch. Ich finde einfach, das habe ich mir auch als Notiz aufgeschrieben, warum ist das Timing so dumm? Also wirklich, weil du kannst ja diese Brisant-Sachen machen und vor der Kamera weinen und sagen, wer ist eigentlich Bushido und sowas. Aber doch nicht jetzt, wo du gerade in der Promophase für Album, Tour und alles bist. Weißt du, also dann mach doch jetzt noch ein paar Monate dieses Gangster-Image und mach nicht diese Doku und danach mach das alles, weißt du? Jetzt ist dann ist vorbei. Du hast gesagt, das ist dein letztes Album, dann passt ja. Dann schließt du damit ab, so, weißt du? Das ist so ein dummes Timing. Aber es zeigt.
Und die SDS kommt ja auch noch.
Und die SDS,
also die SDS kommt ja auch noch. Da sind ja jetzt auch noch gerade die Dreharbeiten. Es kommt ja gerade alles zusammen. Das passt ja alles nicht.
Was für eine Simulation, echt. Aber das zeigt halt auch wieder so auf der anderen Seite irgendwie, ey, am Ende geht's ihm halt auch ums Geld so. Also das, also ne, weil das passt ja, halt jetzt voll rein. Und ich meine, Geld, was ist sein Hebel als Bushido, der er ja nicht mehr sein möchte? Das ist halt Albumverkäufe und das sind Ticketverkäufe für seine Tour.
Ja.
Und da kommen wir auch zum nächsten Thema, und zwar die wahrscheinlich teuerste Box, die wir je im Deutschrap hatten. Also es ist wirklich komplett insane. Und zwar, Bushido bringt am 27.02.2026 sein Album raus. So. Der Titel des Albums ist noch offen. Man weiß nicht, wie dieses Album heißen wird. Was man aber schon kaufen kann, sind eben die verschiedenen Boxen. Es gibt 4 Stück. Und was man auch noch dazu wissen muss, ist, dass eben jetzt diese, wie heißt es immer, alles, wie heißt deine Tour nochmal?
Alles wird gut,
alles, Tour. Alles wird gut, Tour. So, genau. Da sind nämlich viele Tickets in diesen Boxen mit drin, und was man vielleicht noch wissen muss, so ein Ticket für diese Alles-wird-gut-Tour, so ein normales Ticket, kostet so zwischen 60 und 100 Euro. So, das vielleicht als Side Note. So, jetzt gibt es 4 Bundles und die sind wirklich crazy. Also das kleinste Bundle kostet 89 Euro. Darin enthalten ist die CD und ein Ticket für die Tour. Das war's, ja. Was aber an sich eigentlich ein ganz guter Preis ist, wenn man bedenkt, dass ein Ticket für die Tour eben 60 bis 100 Euro kostet. Und 60 Euro sind so Plätze mit so Sichtbeschränkungen und du siehst nicht gut auf die Bühne und sowas, ja. Was ich mich dann aber gefragt habe, ist, die Tour auf zum Beispiel Eventim, also da ist schon einiges ausverkauft, zum Beispiel beim Berlin-Konzert. Und da sind jetzt nicht mehr so die guten Plätze übrig. So, wie genau ist das geregelt, wenn ich dann so ein Ticket aus der Box habe? Also ist da dann ein fester Sitzplatz drauf? Weißt du, was ich meine? So, also, oder kriegt man dann so die schlechteren Tickets? Da kommen wir auch später noch dazu, ja. Also 89 Euro, kleinste Box. Dann gibt es für 249 Euro eine Box, da ist wiederum die Album-CD drin, aber kein Ticket. Dafür noch eine Album-Vinyl, dann nochmal das Album als Kassette und eine Bonus-Vinyl und ein exklusiver Hoodie. An sich erstmal, keine Ahnung, also der Boxinhalt ist gut, muss man natürlich auch irgendwie im Vergleich zum Preis sehen von 249 Euro. Was ich mich da so ein bisschen frage, ist halt, braucht man das gleiche Album in 3 verschiedenen Formaten? Also so weißt du, du hast eine CD, Kassette und Vinyl von dem exakt selben Album, ja. Da wäre es vielleicht geiler gewesen, wenn noch irgendwas mit dabei wäre, aber okay. Und dann für 40 Euro mehr, für 289 Euro, bekommst du alles, was davor in der Box war, aber noch dazu ein VIP-Upgrade deines Tickets. Das bedeutet aber, du brauchst ein eigenes Ticket schon für die Tour, das musst du schon gekauft haben, und dieses Ticket wird dann zu einem VIP-Ticket upgegradet, und zudem bekommst du noch so ein limitiertes Shirt, was auch noch mit dabei ist, ne?
Das ist das normale Konzertticket nicht mit drin,
nee,
oder was?
Nee. Genau, das schreiben sie auch ganz explizit auf der Webseite. Also du brauchst eben dein eigenes Ticket sozusagen, und dieses eigene Ticket wird dann eben dazu geupgradet. Und dann schreiben, also da, weißt du, du kriegst dann halt so ein paar Sachen wie du kriegst so ein kleines Gummiarmband, keine Ahnung, kostet vielleicht 50 Cent oder sowas. Ja, du kriegst so ein Umhängeding mit VIP-Pass und du bekommst halt so ein Ergänzungsticket aus Papier, wo halt so VIP-Ticket draufsteht, also nothing fancy, aber so auf der Website schreiben sie halt so voll so als Erinnerungsstück und weiß ich nicht und offizieller VIP-Pass, was weiß ich, ja. Aber ne, to sum up, also dein normales Ticket wird halt irgendwie geupgradet und du kannst halt irgendwie noch ein bisschen früher reinkommen und bei dem Soundcheck mit dabei sein, wo ein noch nicht veröffentlichter Song gespielt wird. So. Ey, es ist wirklich maximal verwirrend, wirklich, weil du hast so,
weißt du, wirklich so ein bisschen so, die Klausur wird nicht so schwer, ja, die Klausur-Doppelpunkt-Vibes.
Ja, wirklich, so, ja. Wirklich. Kleinstes Ding hast du Ticket und CD, dann hast du ganz viele Albumversionen, aber kein Ticket mehr und dann hast du ein Upgrade von einem Ticket, aber nicht das Ticket selber und noch ein T-Shirt dabei, ja. Also wirklich schwer, ich würde da wirklich so ChatGPT fragen, was davon so sinnvoll ist irgendwie. Und dann kommen wir jetzt natürlich zum Überhammer.
Safe, die letzte Option, ja.
Und zwar, dass die letzte Box-Version kostet 1.999 Euro, wirklich fast 2.000 Euro. Da drin ist alles von der Box davor plus dieses Mal das Konzertticket auch mit dabei. Ja, also, ne, das muss man jetzt wissen. So. Also da hast du dann dein Konzertticket plus eben dieses VIP-Upgrade und du hast noch exklusiven Backstage-Zugang, also so Backstage-Pässe. So, und achso, nicht zu vergessen, das ist auch noch wichtig, es ist auch noch eine exklusive Bushido College Jacke mit dabei. Das ist auch noch mit drin, ja, also eine College Jacke noch. Aber er ist natürlich insane, 2000 Euro, ne? Also du zahlst ja halt offensichtlich bei dieser Edition, auch weil du eben diesen krassen Preissprung hast. Also wenn man mal die Box davor nimmt für 289 Euro und du noch ein Ticket dazu nimmst, dann bist du irgendwie bei knapp unter 400 Euro und hast aber VIP plus Shirt und was weiß ich was. Und dann, jetzt darf ich mich nicht verrechnen, für 1.600 Euro mehr hast du eben noch diese College-Jacke. Das wird halt irgendein, also, und das meine ich jetzt nicht abwertend, aber so ein Alibaba-Ding bestellt und dann Bushido, da steht vorne so ganz groß Bushido drauf. Das ist jetzt nicht irgendwie krasses Ding wahrscheinlich. Und den restlichen Preis zahlst du halt wahrscheinlich, also dann für diese Experience, dass du damit in diesen Backstage darfst. Ja. Und was ich mich dann halt gefragt habe, ist wirklich so, ey, das, also wenn man in die Vergangenheit, wenn man daran zurückdenkt, was es alles schon von Bushido gab mit so Wohnzimmerkonzert und Rolex-Uhren und alles, was nicht richtig funktioniert hatte und sowas. Ich will es nicht schlecht reden, vielleicht wird es der geilste Abend überhaupt und Bushido nimmt sich super viel Zeit und chillt im Backstage mit allen Leuten und sowas, ja. Aber das riecht für mich schon so wie, ja, du hast da nicht richtig Backstage, sondern da gibt es dann so einen Raum in der Halle und da kommt Bushido mal für eine halbe Stunde hin oder sowas, ja. Oder weißt du, so, ich spüre schon so dieses Risiko dabei einfach, oder das wird voll der Horroraufwand für die Veranstalter von dieser Location, so der eine kommt mit Backstage, hat dann aber noch in der Box dann irgendwie normales Ticket, aber dann noch Upgrade VIPs, ist so, ich rieche schon, dass das so nicht klappen wird einfach.
Hey. Geisteskrank. Also wirklich auch mal die Frage an alle, die zuhören. Gab es schon mal so eine teure Box? Also 1.999 Euro, das ist ja wirklich eine Ansage. Ich frage mich auch, soll das dahin gehen, dass irgendwie noch die Hallen gefüllt werden, weil vielleicht nicht genügend Tickets verkauft werden? Also weißt du so, dass man halt jetzt so diese Boxen auf den Markt bringt. Ich kann mich auch daran erinnern, beim letzten Mal gab es ja auch schon irgendwie so Gerüchte so von wegen, ey, es wurde extrem viel Gästeliste rausgegeben, damit es nicht so leer aussieht, so wurde gesagt, so, also so, ja, das kam halt natürlich auch aus so Umfeldern, die halt Bushido eh nichts gönnen, deswegen kann man das natürlich dann auch nicht immer ganz so verifizieren, aber das hatte ich damals gehört und irgendwie, also so ein wildes Boxenkonzept, du hast es ja jetzt irgendwie in 5 Minuten erklärt, ich könnte es jetzt niemals so wiedergeben, es ist ja maximal kompliziert gestaltet.
Ja, wirklich krass verwirrend und ich finde es halt auch, ich meine, man muss auch sagen, Bushido ist halt jemand, der halt irgendwie auch sehr viel Hate im Moment hat, aber auch sehr viele Die-Hard-Fans. Also irgendwie so dazwischen bewegt man sich. Er hat, glaube ich, sehr wenige, die so sagen so, ja, ich höre den ab und zu, weißt du, sondern irgendwie ist es so sehr krass gespalten einfach. Und aus diesem Grund macht es schon auch Sinn, dass er irgendwie seine Boxen und seine Tour so zusammen verkauft. Also weil halt beides ist die gleiche Zielgruppe. Das sind halt so die Die-Hard-Fans von Bushido.
Ja,
aber also trotzdem ist dann halt so 2000 Euro ist halt einfach insane. Also ich frage mich wirklich, wer kauft das? Weil selbst wenn du voll der krasse Fan bist und du sagst so, ey, okay, einmal mit dem Chillen, ey, okay, komm, weiß ich nicht, 500 Euro ist mir das wert oder so. Aber wenn du mal so ein Average-Gehalt in Deutschland nimmst, ja, 2000 Euro.
Das ist ja schon Monatsgehalt so. Ja.
Also das ist halt sehr viel Geld einfach. Plus das Risiko, dass halt irgendwie das einfach nicht klappt,
weißt ja. du? So. Du musst drauf spekulieren, dass es nicht so viele Leute machen, so, weißt du, dann, ja. dass nicht so viele Leute zulangen. Ich habe auch gesehen, dass irgendwo, weiß jetzt nicht für welche Box, aber dass irgendwo halt stand so, gibt es so eine Limitierung von 150 pro Stadt, so, mhm. also so, stell dir mal vor, du bist mit 150 anderen Leuten dann da, dann ist halt wirklich einmal, also ich denke, so ist das auch geplant, einmal Foto und dann weiter, so, ne?
Ja,
genau. Ich meine, wenn du Glück hast, machen das halt nicht so viele. Ich meine, muss ja auch mal überlegen, wenn das wirklich so viele Leute machen würden, so wenn man jetzt wirklich von diesem Maximalen ausgeht, 150 pro Stadt, wie viel Cash das auch bringt. Also da wird nochmal richtig die Kuh gemolken. Aber ich glaube halt, dass, also es gibt safe dieses so Die-Hard-Fan und Box kaufen. Und dann gibt es aber halt bei den Konzerten auch ganz, ganz viele, die halt irgendwann in den letzten 20 Jahren eine Episode in ihrem Leben haben, wo sie Bushido gefeiert haben, die aber gar nicht mehr sich jucken für die aktuelle Musik und die so zu den Konzerten gehen, ne? Also deswegen soll das auch nicht falsch klingen mit so letztem Jahr bei der Tour, so, ah, oh, vielleicht war da nicht alles gefüllt und so. Die Tickets haben sich ja schon gut verkauft. Die Tour war ja, glaube ich, sogar auch ausverkauft und nur weil die Tour so erfolgreich lief, hat man sich ja auch überhaupt entschieden, noch eine Tour zu machen, weil Bushido ist davon ausgegangen, ey, das wird vielleicht auch gar nicht so krass angenommen, weil er nur die ganze Zeit den Internet-Hate spürt. So, wer weiß, ob überhaupt noch jemand zur Tour gehen will. Und dann war das halt so ein Erfolgserlebnis, dass man jetzt überhaupt noch mal eine zweite Tour gemacht hat. Und auch so, um jetzt nochmal den Kreis zu schließen, ne, auch dieses La Cassette-Feature, für Bushido macht das halt alles Sinn, so, ne? Also da jetzt auch nochmal dieses Ding mitzunehmen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viele 13-jährige La Cassette-Fans das cool finden, aber La Cassette begeistert schon auch irgendwie so mehr Generationen. Also ich habe schon auch häufig gesehen, dass halt irgendwelche Ü30 halt geschrieben haben, so, ey, ich höre eigentlich gar kein Deutschrap mehr, aber La Cassette gibt mir wieder was. Und für Bushido ist es natürlich irgendwie ein guter Move mit jemandem, der eigentlich kaum Hate bekommt, wie einen La Cassette, der ein super krasses Standing in der Deutschrap-Szene hat, wo Bushido ja überhaupt kein Standing mehr hat, so einen Feature zu machen, das bringt ihn halt immer wieder so ein kleines bisschen zurück, auch wenn ich glaube, dass diese Effekte mittlerweile ausgespielt sind und dass da einfach nicht mehr so viel bei übrig bleibt, weil gerade wenn halt nebenbei dann ARD-Brisant-Interview kommt, dann kannst du halt vergessen. So, ja. Ne? Gut,
yes.
Dann haben wir über Bushido und La Cassette gesprochen. Wirklich eine Kollabo, die ja für hitzige Diskussionen sorgt, wie man jetzt gemerkt hat. Und auch sehr viel Informationsgehalt, weil wir halt auch über beide Artists schon sehr lange nicht mehr gesprochen haben. Ja, bin gespannt am Ende des Jahres, ob der Song bei Feature des Jahres bei den Deutsche Plus Awards häufig vorgeschlagen wird. Mal schauen. Wir gehen rein in Flair vs. Bones MC. Ganz kurzer Historie-Überblick, der Beef ist ja jetzt wirklich schon unfassbar alt, also Real Talk, mittlerweile geht der Beef schon fast 10 Jahre und schon damals war das aber auch oft ein Hin und Her zwischen den beiden bei Social Media. Und das Witzige ist ja auch, dass die beiden komplett unterschiedlich Medien nutzen, ne? Also Flair macht ja auch gerne mal eine Ansage in die Kamera oder geht jetzt, ne, wie heutzutage auf Twitch live und sitzt im Stream oder Interviews und redet darüber, während Bones ja ganz, ganz anders kommuniziert. Also der macht ja alles eigentlich schriftlich per Instagram-Story. Also gerade wenn es gegen andere Rapper geht, der zeigt sich ja auch selten im Selfie-Modus und macht sich dann eher mal über ein Video oder ein Foto lustig so oder kommentiert irgendwo. Und damals ist dieser Social-Media-Beef dann irgendwann so hochgekocht, dass dann tatsächlich im Raum stand, dass Flair und Bones in der Ritze, einer Bar in Hamburg auf der Reeperbahn, dort im Keller kämpfen sollen. So. Und Flair wollte das Ganze eben mit Öffentlichkeit und er wollte eben nicht damals in die Ritze kommen, was ja in Hamburg ist, was für Bones Heimspiel wäre. Und Bones hat dann eben gesagt, so, ja, komm in die Ritze, wenn du dich nicht traust, so, was soll das so ungefähr? So, ne? Und dann war das dann hin und her. Eigentlich waren die beiden auch richtige Pioniere damit, ne? Weil damals gab es noch nicht dieses Boxkampf-Ding so für Promo und ist erst danach richtig groß geworden. Ja. Also die beiden waren vor ihrer Zeit mit dieser ganzen Sache.
Ja, das war wirklich so ein richtig großes Ding, auch für die, die das jetzt nicht ganz so miterlebt haben. Mhm. Also das war wirklich so oft ein offizielles Ding. Ich habe zum Beispiel mal in der Vorbereitung jetzt auf die Folge so Schlagzeilen gelesen von Bild-Zeitung oder hier habe ich gerade was offen von Kiss FM zum Beispiel, wo die Überschrift war Flair vs. Bones MC, Datum steht fest. Und dann war es auch so wild, guck mal, ich lese mal ganz kurz vor. Nachdem bereits Bones MCs Hamburger Rap-Kollege Millionär stolze 50.000 Euro auf den 187-Chef setzte, haben nun auch zwei Rap-Größen aus der Mutterstadt gewettet. Capital Bra und Samra setzen ebenfalls je 50.000 10.000 Euro auf Bones MC. So, und also so, das war so das Level von dem Ausmaß, was dieser Kampf angenommen hatte, dass es so ein Datum gab und alles und sowas. Selbst RAN, dieser Sportsender, hatte irgendwie angeboten, die Live-Rechte von diesem Kampf zu übernehmen und sowas. Also das war so übertrieben groß damals, dieser Kampf.
Ja, ja, safe. Wie gut, dass du das nochmal sagst, da kommen jetzt auch gerade wieder so Erinnerungen hoch, weil das war jetzt nicht so eine Kleinigkeit, so da war das heutzutage jetzt, was es gab, eine Kleinigkeit, ne, so was auf Social Media jetzt hin und her ging, aber damals hat sich das auch durch so ein Social Media Ding und so ein monatelang Beef dann auch irgendwann so hochgeschaukelt, dass es dann halt so ausgeartet ist einfach und halt eigentlich auch die gleichen Vorwürfe damals auch so von wegen so, ey Bones, du bist ein Junkie, niemals, so gegen Jesus würde ich vielleicht verlieren, aber gegen dich locker mach ich das weg. Und dann halt, dass beide halt diese unterschiedlichen Vorstellungen hatten, wie soll das Ganze stattfinden. Ey, zu wild. Also manchmal wünsche ich mir, hätte dieser Ritzekampf stattgefunden, es wäre schon sehr geil gewesen, das zu sehen. Und dann live auf RAN.
Ja.
Übelst wild. Aber gut, jetzt sind wir in 2025 und kurze Vorgeschichte so zu dem, was jetzt nochmal gerade passiert ist, warum es jetzt gerade so hochgekocht ist. Also Flair hat ja neulich dieses Interview gegeben, wo er dann auch nochmal über 187 gesprochen hat und dann sowas gesagt hat wie so, ey, bei Gott, Bones und Jesus, die hassen sich. Dann hatte Bones so bei Flair kommentiert und geschrieben, er sagt sogar bei Gott, hat sich da so ein bisschen drüber lustig gemacht. Und dann, das war jetzt glaube ich der Ausschlag, so von einer Woche oder so, hat Flair in einem Livestream irgendwie so Rappernamen bewertet. Auch sehr unterhaltsam. So, ne? Also hat so gesagt, so was so die wacksten Rappernamen sind, hat manchen Leuten auch Props gegeben. Und irgendwie, keine Ahnung, manchmal auch sehr wilde Begründungen, irgendwie so bei Summer Jam oder so, war dann irgendwie sowas so, naja, beides irgendwie nicht so geil, aber dann so in der Kombination geht's dann so voll fit und irgendwie so, keine Ahnung, sind einfach so wilde Sachen einfach dabei. Und hat natürlich auch gesagt, sei der schlechteste Rappername überhaupt, nicht weil wir mit dem Beef haben, ist 187 Straßenbande. So, komplett runtergemacht, natürlich auch gegen Bones geschossen und ich glaube, in diesem Livestream ist er auch gegen Einzelne ein bisschen so drauf eingegangen. So, und unter anderem halt auch gegen Jail und 84, die ja so 187 Hangaround-Umfeld sind, so, ne? Und die haben dann jeweils so zurückreagiert, so bei 84 habe ich das dann auch ein bisschen mitbekommen, der hat halt irgendwie so ein Karottenvideo dann gepostet in seine Story, so irgendwie wie er in einem Einkaufszentrum so eine Karotte isst und dann so Ed Flair und dann ging es da irgendwie so hin und her, dass Flair den halt beleidigt hat in per DMs und oder so gesagt hat so, ey, guck mal, ich habe nicht mal gegen dich, nichts gegen dich, du siehst so hässlich aus, so, ne, so, du bist eh am Arsch, so, alles gut, so, ich wünsche dir nur das Beste, viel Gesundheit, so, keine Ahnung, so leichtes hin und her. Und dann hat schon Flair irgendwie auch in einem Livestream diese Beefs erklärt und da hat er auch so eine geile Ansage Richtung Bones gedroppt, das war so wortlaut, also das ist jetzt wirklich echtes Zitat. Ich bin nach Miami, also da ging es darum, so wer hat Gangster-Rap erfunden und Trap erfunden und so. Da hat er gesagt, ich bin nach Miami geflogen, Dicker, hab da mein Geld ausgegeben, um dir zu zeigen, wie in Miami die Palmen aussehen und wie man auf Trap-Beats rappt. Und 20 Jahre später kommst du mit deinem Trainingsanzug in Hamburg mit deinem Pitbull und machst mir Ansagen, willst du mich verarschen? So ein legendäre Sätze. Und ich glaube, das war so das letzte kurz vor Donnerstag Social-Media-Eskalation. Und Donnerstag ging es dann eben ab, wirklich Social Media Beef per Definition, in der Instagram-Story, in Feed-Beiträgen, in Reels, in der Kommentarspalte von Feed-Beiträgen, in der Kommentarspalte von Reels. Es ging überall hin und her zwischen den beiden. Und ich glaube, dann war so ein bisschen Auslöser. Bones hat so ein Flair-Reel gepostet, also hat als selbst einen Reel gepostet, wo er so einen Ausschnitt von Flair genommen hat, wo Flair sagt, ich bin schön, ich bin reich und hab guten Charakter. Und dann ging es halt hin und her. Flair hat irgendwie Beitrag gepostet, wo er so Geld durch die Geldzählmaschine laufen lässt. Dann Bones nimmt diesen Beitrag und schreibt dazu so von wegen so 5.000 Euro und ein Fidschi-Wasser. Krass so. Also warum machst du davon Story so ungefähr so? Und dann gab es halt ein Hin und Her. Dann hat Flair plötzlich ein Video gepostet, wie er so 187 im Hintergrund laufen lässt, so ein Song von Bones und dazu dann plötzlich so 100.000 oder so durch die Geldzählmaschine laufen lässt und es war einfach, ja, ich glaube, Flair hat dann auch Bones beleidigt so in seiner Story so mit so einem Text und das ist einfach explodiert.
Ja, beziehungsweise da hat dann Bones auch wieder reagiert, dass es irgendwie doch nicht so viel Geld war, glaube ich. Und dann war halt auch so eine große Sache, dass Bones unter einem Flair-Post was kommentiert hatte und dann quasi sein Kommentar viel, viel mehr Likes hatte als der Post selber. Und das war dann, das hat Bones dann auch immer wieder gepostet und sowas. Ah, ich weiß nicht. Ich finde ehrlicherweise, ne, ich mag irgendwie beide so. Also ich finde beide irgendwie cool, ja. Mhm. Und ich finde dieser Beef, jetzt dieser aktuelle Beef, so, ich finde, keiner profitiert auch wirklich davon. Ich denke manchmal so, ey, lass doch gut sein zu dem einen. Und dann denke ich mir so, ey, aber du machst dein Image gerade auch nicht besser. Ich finde auch nicht, dass Bones das irgendwie besser macht als Flair oder sowas. Weißt du, das ist so, wie du sagst, der lungert dann so in Kommentaren rum und macht nicht so Ansagen. Und es ist irgendwie alles so, oh, ich weiß nicht. Aber es schaukelt sich gerade echt hoch. Also ich habe jetzt zum Beispiel nochmal einen aktuelleren Stream von Flair gesehen, wo der halt Bones jetzt auch gedroht hat und gemeint hat, so, ey, wenn du nicht weitermachst oder vor allem, wenn du irgendwie jetzt auf Mutter beleidigen gehst und sowas, was der dann alles auspacken wird, irgendwelche Stories von Heim, wo Bones war und irgendwie Drogengeschichten von den 187-Membern und auch, was er hat dann behauptet, dass die irgendwie Backstage irgendwelche Jugendlichen angetouched hätten und also dass er so komplett eskalieren will. Also das wird immer mehr zu so einer Shitshow so ein bisschen, zu so einer Schlammschlacht, die irgendwie immer ekliger wird.
Genau, also das ist gerade so ein bisschen so das, was so am Ende gerade jetzt ist, wo wir gerade die Folge aufnehmen. Aber das, wo es halt abging, war wie gesagt der Donnerstag, weil ich so ein bisschen auch gesagt habe, ne, da ging es dann hin und her. Flair hatte dann halt auch gepostet, hier, ich habe so und so viel Nummer 1 Alben, weil dann natürlich auch die ganzen 187-Leute kommen und so sagen so, ey, Bones, viel erfolgreicher, Palm aus Plastik und alles Mögliche. Dann hatte Bones irgendwie auch so einen Beitrag mit so verschiedenen Slideshows, wo so auf einer Slide irgendwie so seine, was weiß ich, Situationship oder so ist, so, ne, also so mäßig Freundin drauf ist, die halt auch so ein paar Muskeln hat und dann hat so Bones darunter halt kommentiert und gesagt so, mit dem auf Slide 6 will ich 1-gegen-1 oder sowas. So, dann ist da irgendwie so dazugekommen, dass so Flair so dann gepostet, gekommentiert hat, so von wegen, ja, was eigentlich mit deiner Freundin, die will dich ja nicht mehr, ist weg. So, dann hat sich Mary so eingemischt, hat auch so mäßig dann so mal so ein Statement zu diesen Gerüchten gepostet, die ja gerade im Umlauf sind, so von wegen, oder die immer wieder im Umlauf sind, ob Bones und Mary noch zusammen sind, hat so ein Bild gepostet mit so mehreren Herzen und Bones so in seine Story, um da so ein Zeichen zu setzen. Also es hat so mehrere Leute auch so rein, wurden reingezogen in diesen Beef. Und dann hatte Bones halt auch so geschrieben, er spielt das Ganze dann ja auch immer runter, ne, mit dem so irgendwie, einer hat so kommentiert, so von wegen so, kann mir jemand erklären, wieso es Beef gibt? Und Bones hat sowas geschrieben, sinngemäß so, ey, es ist schlechtes Wetter in Hamburg und mir ist langweilig. The End. So, ne? Also so einfach so, er macht es halt so just for fun. Und Flair, wenn er dann live geht, sagt er ja dann auch so von wegen, ey, Leute denken, ich raste da komplett aus, während ich halt irgendwie so Storys schreibe. Ich habe gerade die eine nochmal ausgepackt. Hat dann geschrieben so, lieber Bones, poste keine halbschwulen Storys, du bist auf Crack, du Crack-Gesicht. Sobald du keinen Rocker mehr um dich rum hast, will ich sehen, was du postest. Also Leute gehen ja dann davon aus, dass Flair halt gerade todeswütend in sein Handy tippt und dann sagt halt auch Flair von sich dann im Livestream so, ey, so ist es eigentlich gar nicht, also es juckt mich jetzt alles auch nicht so krass.
Ja.
Und Bones hat dann noch sowas geschrieben von wegen so, ey, wenn du Online-Casino spielst, verlasse bitte mein Land. Dann hat Flair einen großen Livestream dazu gemacht, hat über die gesamte Sache halt geredet, hat auch gesagt, was ihn eben so an 187 stört. Da waren auch wirklich, ey, da waren auch wilde Sachen dabei, halt auch die Sachen, die du gerade schon erwähnt hast, ne, wo er irgendwie auch dann gesagt hat, hier so Maxwell und Alex wurden geschlagen, aber damit will ich gar nicht anfangen, so kommen wir auch später noch ein bisschen dazu, ist eigentlich interessant, dass das gerade alles so gleichzeitig passiert. Man hat halt auch, ne, diese Drohung ausgesprochen mit so, hör auf über mich Lügen zu verbreiten und ich hör auf über dich die Wahrheit zu sagen. Und dann kam es dazu, dass Bones daraufhin noch mal ein Statement gepostet hat, was ziemlich lang ist.
Genau, und zwar hat Bones geschrieben, okay Leute, wir haben alle viel gelacht und ich hatte auch ganz viel Spaß gestern, aber jetzt mal was Ernstes. Glücksspiel ist keine kleine Sache. Zwei Menschen, die mir sehr nahe standen, haben sich wegen Glücksspiel das Leben genommen. Am Ende gehst du immer als Verlierer raus, sobald dich die Sucht gepackt hat und dann wird es eklig für die Verwandten und Freunde. Ja, ich habe Freundschaften gekündigt, weil ich mir nicht mehr mit ansehen konnte, wie sie auf ihre Eltern, Frauen und Kinder geschissen haben, nur um ihr letztes Geld in irgendwelche Automaten zu schieben. Glücksspiel ist eine...
Ich finde es gerade so geil, weil Flair hat dieses Statement auch in seinem Stream vorgelesen und ich hatte das da nicht mehr so vor Augen und dachte so, liegt es jetzt an Flair oder liegt es daran, wie Bones geschrieben hat? Und Flair hat auch am Ende von diesem Statement dann so gesagt so, Bones, Bruder, was ist mit deinem Deutsch los? So, und ich finde es jetzt so geil, weil du gefühlt an den gleichen Stellen stockst wie Flair.
Okay. Ja, also ernstes Statement deswegen. Also, Glücksspiel ist eine Sünde und sobald du erstmal in dieser Abwärtsspirale gefangen bist, ist es fast unmöglich, noch die Ausfahrt zu bekommen, bevor du gegen die Wand knallst. Ich finde es unverantwortlich, das alles zu verherrlichen und noch schlimmer finde ich, wenn erwachsene Menschen davon profitieren, weil sie heranwachsende Menschen in die Spielsucht treiben für ihren eigenen Profit. Flair, deine Mama hat sich selbst ihr Leben genommen wegen Depression. Möge ihre Seele in Frieden ruhen und darum solltest du es besser wissen. Mach doch lieber wieder gute Musik und hör bitte auf mit diesem Schwachsinn.
Yes, genau. Also das war das Statement von Bones, was er dann am Freitag gepostet hat, also einen Tag nach dieser Social-Media-Schlacht. Es ging dann in den Tagen danach auch immer noch mal so hier und da ein bisschen hin und her. Flair hat dann noch mal einen expliziten Livestream dazu gemacht und ist dann halt auf Bones geplatzt, so im Sinne von so, ey, was haben meine Mama und ihr Suizid mit deinem Glücksspiel-Scheiß da zu tun? So, also so im Sinne von so Bones schwingt jetzt die Moralkeule, sagt so, ey, warum machst du so Casino-Streams? Und appelliert halt so auch daran, so hier, denk an deine Mama und so. Und Flair geht halt kontra darauf, so, ne? Und sagt so, ist auch so geil, ist so eine Stelle, wo so wirklich so Flair empfiehlt Bones, Sigmund Freud zu schauen. So. Schau mal Sigmund Freud, sagt er wirklich so. Und so von wegen so, informier dich mal, ich beschäftige mich viel damit und so weiter. Und Flair nimmt halt dann so dieses Statement auseinander oder sagt halt so seine Sicht darauf und sagt so, ey, niemand ist, und da wird's dann auch so ein bisschen, der spielt es dann schon krass runter, muss ich sagen, also gerade am Ende von diesem Livestream, dann sagt er sowas wie so, niemand würde Casino-abhängig werden, also niemand würde einfach nur so von so bunten Automaten abhängig werden und deswegen Suizid begehen. Sondern immer würden da andere Sachen mit dazu spielen und ich glaube, das ist dann schon sehr, sehr pauschal gesagt, also kann gut sein, dass viele, die halt Automaten scheppern, auch halt Drogen nehmen und andere Probleme haben, aber es ist ja so, ne, also das ist einfach eine gefährliche Sache, wenn du einmal damit anfängst, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden, da kannst du dich ganz schnell in den Ruin ziehen, wenn du viel Geld verlierst, dass du dann halt denkst, so, ja, okay, ey, so, was sind gerade noch so für Auswege? Ich habe irgendwie mir andauernd Geld geliehen und weiß gerade nicht mehr, wohin mit mir. Und Flair sagt halt so dieses, ey, es geht halt immer auch um die Ursachen. Schlechte Kindheit, schlechtes familiäres Umfeld und dadurch entstehen halt diese Sachen. Und ob jetzt ein Flair noch Casino-Streams macht oder nicht, überall in jedem Dönerladen stehen halt auch Automaten. Das ist irgendwie an jeder Ecke und dann gibt's Sportwetten und alles drum und dran und halt eher so ein gesellschaftliches Problem. Also, wir merken auch da, kommen die beiden nicht auf einen Zweig und jetzt können wir ja vielleicht auch ein bisschen so Persönliches mit reinbringen. Du hast vorhin schon so ein bisschen damit angefangen, so wer ist im Recht, Flair oder Bones, wer führt den Beef gerade besser? Ist es wirklich schwer zu sagen, weil man auch sagen kann, es ist halt ein Hin und Her und immer wird eine Person wieder Kommentare finden, womit man den anderen schädigen kann. Weil auch da noch, jetzt eine abschließende Sache, hat dann nach Bones seinem Statement zur Spielsucht, wo ich auch gelesen habe und dann dachte so, ey, eigentlich erwachsene Ansicht so von Bones, so eigentlich gutes Statement, hat dann Flair ausgepackt, beziehungsweise wurde ihm wahrscheinlich zugeschickt, dass Bones vor 5 Jahren auf dem Track Bubblegum gerappt hat, spielen Platin-Casino, hab die Gegend mit mir, lass mich vom Bubblegum teleportieren. Also auch Bones hat damals Platin-Casino-Werbung gemacht, so wie jeder andere halt auch. Und Flairs Vorwurf ist natürlich auch immer ein bisschen dieses so, ey, Bones verherrlicht halt Drogen. So, also soll er jetzt nicht auf den Heiligen machen.
Ja. Ja, und auch, also das hat Flair sogar als Beitrag gepostet, dass auf diesem Song Buster zusammen mit Juju Bones halt auch rappt, so Gameboy Bones, komm, drück auf Play, frische Seiten und schicker Fade. Und dann sieht man so im Hintergrund, wie auf so einem Novoline so gezockt wird und sowas, ja. Was halt auch, also ich muss sagen,
das ist letztes Jahr gewesen.
Ja, so, ne? Genau. Also ich habe auch, also zwei Punkte, weil du jetzt gesagt hast, persönliche Meinung zu dem Thema, ja. Also ich finde eigentlich diesen Beef sehr unterhaltsam. Ich finde, das sind beides so Charakterköpfe und dass die irgendwie dauernd aneinander geraten, finde ich irgendwie geil. Also Flair sowieso übel unterhaltsamer Typ und Bones halt irgendwie einfach ein sehr großer Rapper und deswegen macht dieser Beef einfach Spaß. Ich finde, natürlich ist der erste Fehler, also Glücksspiel ist halt einfach eine blöde Sache, ja, und Glücksspielsucht ist wirklich was sehr, sehr Ernstes. Deswegen ist es natürlich der erste Fehler eigentlich, dass Flair halt diesen Beef für dieses Glücksspiel-Ding benutzt, ja. Aber trotzdem finde ich dann, also, ne, irgendwie diese Moralkeule an sich, da ist Bones im Recht, Aber so, ich finde das einfach in diesem Beef so, keine Ahnung, das war dann so ein Move, so, der geht dann so auf Moral, weißt du, so, weiß ich dann so, ey, komm, bleib doch asozial, ihr seid Rapper, weil mach einen Diss-Track von mir aus, nimm den Hops oder sowas, ja. Also irgendwie, ne, und dann halt wiederum, ne, also so, die haben sich auf unterhaltsame Weise gebieft, es ging um Geld, es ging um Likes auf Kommentare, um was weiß ich was und sowas, ja. Dann hat Bones dieses, ja, aber Leute, jetzt mal was Ernstes, Glücksspiel ist halt nichts Gutes genommen. Dann hat Flair wiederum gekontert und gesagt, ey, du hast selber über Platin Casino gerappt, du hast selber bei deinem Song Buster zeigst du eine Novo-Line und sowas. Auf der anderen Seite kann man halt auch wiederum argumentieren, dass man sagt, okay, Bones zeigt irgendwie eine Sekunde in einem Video halt so ein Novo-Line-Automat, wohingegen Flair ja wirklich so, und heute gibt's wieder doppelten Flair-Bonus und also wirklich Leute aktiv dazu bringt, Glücksspiel zu betreiben. Also das ist schon auch nicht ausgeglichen.
So,
ja, weißt du so. Aber dieses ganze Moralthema so turnt mich nicht. Also keine Ahnung, das hat sicherlich seine Berechtigung, aber trotzdem so als Komponente in diesem Beef finde ich es halt nicht geil. Und ich muss auch sagen, ne, wenn wir jetzt nochmal so zurückgeblickt haben auf diesen Kampf in der Ritze 2019, Kapi Samra wetten 50.000 Euro des Bones gewinnt und sowas, ja, das war so richtig so wild einfach. Und wir haben ja schon häufig gemerkt, dass halt ein Beef einfach langweilig wird, wenn er nur so im Social Media ausgetragen wird und so. Ein Beef ist immer dann geil, wenn irgendwie jemand wirklich ein Problem hat. Leute waren mal cool, haben sich dann getrennt, machen dann zum Beispiel Diss-Tracks gegeneinander, neue Informationen kommen ans Licht und sowas. Das ist so was Geiles bei einem Beef. Und irgendwie denke ich mir so, ehrlicherweise, also wer macht's gerade besser, wer macht's schlechter und sowas, ja. Ich finde, ich weiß nicht, ich finde, Flair ist im Moment der unterhaltsamere Part in dieser Beef-Geschichte, wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, ja. Auch wenn ich viel mehr Bones Mucke höre und so, ich finde jetzt nur auf diesen Beef bezogen, ist, finde ich, Flair der unterhaltsamere Part. Und wenn man diesen Beef-Gedanken eins weiterspinnt und sagt, wohin kann das denn gehen? Also ich sehe keinen Diss-Track von einem der beiden Parteien. Ich sehe auch nicht, dass die beiden irgendwie in den Ring steigen, sondern ich sehe wirklich nur, dass diese Shitshow eskaliert. Und wenn ich mir das vorstelle, dann glaube ich, dass Bones die schlechteren Karten hat. Also ich glaube wirklich, jetzt nur Vermutungen von meiner Seite aus irgendwie, es gibt mehr Leichen im Keller bei 187ern und Membern und alles, was Flair da so ein bisschen angedeutet hat, als bei Flair, der halt schon mit ganz Deutschrap-Beef hatte und alle Sachen sind irgendwie bekannt, die es rund um ihn gibt, ja. Also ich glaube, Bones hat mehr zu verlieren als Flair, wenn es jetzt um Ruf geht und so weiter.
Ja, gut auf den Punkt gebracht. Also wirklich dieses halt mehr zu verlieren, weil Bones halt manchmal immer wieder sein Image glatt polieren konnte, weil er dann halt in einem Interview sitzt, dann wieder doch eigentlich recht sympathisch wirkt, während bei Flair weiß man, was er für ein Hitzkopf ist. Der weiß, also Flair selber weiß das auch. Also ich ziehe mir diese Streams nicht rein und auch nicht die Highlights davon, aber jetzt im Zuge der Vorbereitung habe ich mir diese beiden Videos mal angeschaut, so, wo er da halt explizit 25 Minuten jeweils über das Ganze geredet hat. Und ich gehe halt gar nicht mit ihm d'accord, was dieses ganze Glücksspiel-Ding angeht und finde halt, er hat das komplett verharmlost, so, ne? Also Bones, sein Statement stimmt. Aber Flair hat auch recht, er sagt da halt genauso von wegen, ey Bones, wir brauchen jetzt hier nicht so tun, als wären wir die Heiligen. So, wir sind halt beide, wir sind beide Rapper, so, wir haben beide unsere Sachen, so, worüber wir rappen, so, du hast Wodka gemacht, du hast Tabak gemacht, ich habe auch Tabak gemacht, so, lass doch jetzt nicht so tun, als wären wir hier so sauber, so, Flair hat gesagt, so, ey, du hast damals so getan, als würdest du dir Heroin spritzen, so, oder du hast es so gezeigt, so, also selbst wenn es kein Heroin war, was vermittelst du der Jugend damit, jetzt komm doch nicht mit so einem Statement, und das sehe ich dann schon ähnlich wie Flair dort. Traum wäre halt einfach, wenn die es sportlich machen, also im Sinne von, ja, Ringsteigen juckt mich gar nicht so sehr. Ich fände es viel geiler, wenn die mal einen Diss-Track machen würden, aber das bekommen wir nicht, und ich denke halt, das finde ich halt so ein bisschen komisch, so, ne, Flair sagt ja auch immer so, ja, ich bin jetzt in Zypern, ich bin jetzt auf Zypern, so, ich habe mit Deutschrap abgeschlossen, ich will da eigentlich gar nicht mehr drauf reagieren, aber eigentlich kommt ihm das ja perfekt zugute, so, das fand ich dann auch einmal so ein bisschen in dem einen Statement, dachte ich so, oh, weißt du, da geht so der Livestream, geht so los, und dann sagt er so, oder sollen wir erstmal ein bisschen Casino spielen, da dachte ich so, das ist schon nicht so geil gerade irgendwie, und das hat mir dann auch miesen Vibe gegeben, weil wir letzte Woche über Kapi gesprochen haben, der macht ja gerade das Gleiche, der ist ja auch auf Zypern, jeden Tag live, jeden Tag Casino und so, und der redet ja auch ganz viel über Deutschrapper gerade. Irgendwie ist über UFO geredet, dass er den nicht mehr so fühlt so und dass UFO komisch geworden ist. Dann hier das geleakt mit Samra, dass er da bei der Tour wahrscheinlich vorbeischaut, so, ne? Mhm. Dann Hörprobe gezeigt, wie er Chiago disst. Dann hat er ja neulich nach unserer Folge, hat Capia noch gegen Chiago nachgetreten und hat dann gesagt, so hier, der Manager von Chiago schuldet ihm 12.000 Euro und irgendwie würden, so angeblich würden die Mitarbeiter schlagen oder so. Da war auch nicht ganz klar, meint er jetzt Chiago damit oder meint er den Manager? Und es kam so aus dem Nichts und dann dachte ich mir so, das macht er doch gerade einfach, weil der will, dass mehr Leute den Stream anschauen, weil das gibt wahrscheinlich ja mehr Geld. Und du hattest ja letzte Woche schon von dieser unangenehmen Stelle auch gesprochen, wo Samra so abgewürgt hat, das habe ich im Nachgang dann nochmal gesehen, so, ne, als er ihn so vom Telefon abgewürgt hat. Und ich habe noch so eine Stelle gesehen, wo Capi irgendwie so gegen Ende so, ey, aber wollt ihr vielleicht auch noch den Capi-Bonus so? Und Samra und Daniel Slump fangen so an laut zu reden, weil die halt nicht wollen, dass Capi so irgendwie auch deren Zuschauer so bei Twitch so dazu irgendwie bringt. So, ja. Ne? Also sehr, sehr wild, dieses ganze krass. Casino-Ding.
Das ist echt crazy. Also das ist wirklich, und also man kann damit ja auch gestört viel Geld verdienen. Das heißt, wenn du so ein Rapper bist, der irgendwie eine große Followerschaft hat, aber Mucke zieht nicht mehr so sehr, so und du jetzt nicht so moralische Bedenken hast, sondern einfach sagst, komm, Hauptsache Patte her, so dann, also weißt du, was ich meine? So, das ist schon krass, macht doch irgendwie ein bisschen ja, Sinn, dass ein Flair oder ein Capio so sich dazu entschieden. Also weißt du jetzt nicht aus moralischer Sicht, sondern so, das ist halt einfach ein big, big Business. Wenn du mal in Amerika guckst, was da diese Streamer, die auch so Casino-Streams machen, was die für Kohle machen, das ist nicht mehr normal. Halt, weil du an dem Leid der Leute mitverdienst, weil du halt an dem Aber ja, gut, okay, kommen wir mal noch zu einem anderen Thema, und zwar Alex. Das ist jetzt irgendwie nur so eine Kurznews, weil es dazu noch kaum Informationen gibt, aber ich war extrem schockiert, als ich das Ganze gesehen habe. Und zwar geht gerade so ein Video rum, wo man, also das Video an sich ist quasi ein Video, wo man mehrere Stories aneinandergereiht sieht, ja. Und in den Stories ist es so, dass sich eine Person mit Alex streitet und die machen so Videocall und beefen sich und sagen so, ey, du bist doch irgendwie bei dem und dem Kiosk in Hamburg und sowas. So, komm doch dahin. Man sieht wirklich auch Alex, wie er so ausrastet am Telefon und die aber auch ausrasten und sowas. Mhm. Dann gibt's einen Cut und dann sieht man das nächste Video, wo man wilde Schlägerei sieht irgendwie vor so einem Kiosk, wo so Bänke umfallen und sau viele Leute sich gegenseitig schlagen. Man kann aber nicht so genau sehen, ist Alex jetzt mit dabei oder nicht, ja. Und dann kommt wiederum ein Cut und man sieht, dass zwei dieser Leute so eine Straße lang laufen, noch so ein bisschen wie so, also die Emotionen sind noch wie nach dem Kampf, also so aufgedreht und die laufen schnell die Straße lang und einer von den beiden hat eben Alex Iced-Out-Kette in der Hand. So und prahlt ein bisschen damit, so von wegen, ey, guck mal hier die Kette und sowas und dann gibt's nochmal einen Cut und dann sieht man wiederum eine weitere Story, wo diese Leute mit, wie man dann auch sieht, blutigen Fingern, also wirklich wie gerade von einer Schlägerei kommend, einem Pitbull diese Kette von Alex anziehen. Und das ist erstmal alles, was man dazu weiß. Was jetzt noch so ein bisschen rausgekommen ist, ist, dass, also ne, diese Jungs sind anscheinend von Rough Road Records, was irgendwie so ein Management, whatever ist, Veranstalter, keine Ahnung was. Und was man auch weiß, ist, dass die auf jeden Fall mal mit Alex cool waren, weil es gibt gemeinsame Bilder, wo eben diese beiden, die in dem Video dann Beef mit Alex haben und auch am Ende die Kette von Alex haben, neben ihm auf so einer Couch sitzen, so und alle halt so irgendwie happy aussehen. Was halt jetzt die Frage ist, wann war das? Mhm. Und was ist da wirklich passiert, weißt du? Mhm.
Heftig, dass die mal miteinander Kontakt hatten. Also ich habe das mal so ein bisschen gesucht, so, weil die sprechen ja dann auch so, das, was so am Anfang zu sehen ist, ist ja so, die machen so ein so Video von einem Handy, wo Alex gerade dran ist, ne, per FaceTime. Mhm. Und dann treffen die sich Borner Kiosk. Und Borner Kiosk ist in Hamburg-Ostdorf. Und die Alex-Kette ist ja diese Iced Out 5-3-Kette. Und 5-3 steht für Ostdorf, also da, wo Alex herkommt. Und wahrscheinlich die Jungs eben auch. Mhm. So, deswegen kennt man sich vielleicht auch. Und dann ist ja, wie du sagst, ne, die Frage so, ey, wie alt ist dieses Video? Ist das gerade was Aktuelles? Also Alex hatte Anfang Juni beim Fotoshooting zu der Dumm-Aber-Doppelt-EP, hatte der diese Kette noch an. Und auch beim Hellcat-Musikvideo ist die dabei. Mhm. Danach habe ich es nicht mehr gesehen, sondern immer so eine andere Kette. Ich meine, die waren dann auch in Italien, in Mailand am Drehen. Da kann ich mir auch vorstellen, dass man dann nicht mit so einer fetten Iced-Out-Kette im Ausland rumläuft. Aber ich habe die jetzt zumindest so auf Social Media nicht mehr entdecken können, sodass man davon ausgehen könnte, dass dieses Video irgendwann aus dem Sommer ist. Ja. Weißt du, von wann diese gemeinsamen Fotos sind?
Ja, September 2023, also schon sehr lange her.
Ja, okay, 2 Jahre, aber ja, gut. Also irgendwas hat anscheinend dann zwischen denen danach heftig geknallt. Und ich frage mich auch, also das Ganze ist doch jetzt durch einen Reddit-Beitrag online gegangen, ne?
Ich glaube ganz ursprünglich durch einen Twitter-Beitrag, der dann auch auf Reddit besprochen wurde.
Okay.
Ich glaube, das war so das ursprüngliche Ding irgendwie.
Alex ist ja gerade auch im Urlaub, also von jetzt kann es nicht sein, weil Alex hat gestern noch ein Foto aus der Sonne gepostet,
genau.
Vom Strand.
Ja, genau. Das war nämlich auch das Erste, was ich gecheckt habe, so was bei Alex in der Story gerade abgeht, weil er hätte jetzt irgendwas posten können, so mit der Kette einfach und damit irgendwie, ne, schon mal sagen, ich habe die wieder oder sowas. Aber das hat man nicht gesehen. Man hat nur gesehen, dass er gerade im Urlaub ist mit ein paar Freunden. Und auf diesen Bildern zumindest mit den Freunden hat er die Kette auch nicht angehabt, ja. Aber, ey, crazy, was da abgeht. Irgendwie letzte Woche habe ich noch im Intro von der Podcast-Folge sowas gesagt. Ey, wir sind hier so bei Deutschrap Plus, nicht Ami-Rap Plus, weil wir reden über Rauchbomben bei PA, bei angezündeten Autos und Schüsse auf ein Haus bei Yakari. Und jetzt reden wir darüber, dass irgendwie Rapper wie Alex hier von vielen Leuten verfolgt, geprügelt wurden, Kette abgezogen und sowas, was irgendwie auch so ein Ding ist, was es eher in Amerika gibt. Also, ey, schon heftig, was gerade abgeht.
Vor allem, wir haben ja auch gerade so gesprochen, so Flair in seinen Livestreams, der hat ja immer so ein bisschen gedroht und gesagt, so, ey, ich will damit nicht anfangen, aber ich könnte jetzt auch darüber auspacken, dass Alex, Maxwell geschlagen wurden, aber ich will das gar nicht so, ich will gar nicht damit so auspacken, so ne? Also Sachen angedeutet vor ein paar Tagen, wo das noch nicht öffentlich war, was jetzt online gegangen ist und was ich jetzt sehr, sehr wild fand, bei Reddit ist ja dieser Beitrag als Video, so 2 Minuten, vielleicht wurde das von Twitter genommen, keine Ahnung, ne? Aber so ein 2-minütiger Beitrag und da sieht man eine Story von einem Ali Hinis unterstrich, so heißt dieser Instagram-Account, worüber das vielleicht gepublished wurde. Der sieht aber eher aus wie so ein Fan-Account und so. Und darüber kann man aber sehen, dass am Anfang diese Videos mit Alex von einem TikTok-Account stammen, der dann eben auf dieses Rough Road Records verlinkt. So, also, ne, das sind ja Rough Road Records, sind ja die Rapper, die mit Alex Beef haben, die ihm die Kette abgezogen haben. So. Und dieser Ali Hinis-Account habe ich jetzt durch Zufall dann gesehen, weil ich alles am Donnerstag von Flair vs. Bones gescreenshottet habe. Der hat auch ein Video gepostet, wo so Flair und irgendwie so ein Modeding, so Flair mit Farid Bang und Farid Bang zieht sich so eine rote Lederjacke an und dann sieht man so, wie Bones auch so eine rote Lederjacke anhat. Also so ein Foto von Bones und es soll so symbolisieren, so ey, 187 hat immer zu Flair aufgeschaut und die rappen nur wegen Flair, so ungefähr. Und das hat Flair gerepostet von diesem Ali Hinis-Account und jetzt postet dieser Ali Hinis-Account auch noch diese Alex-Sachen. Das heißt, also ich frage mich, wer dahinter steckt, weil offensichtlich ist es jemand, der 187 nicht wohlgesonnen ist und vielleicht ist dieses Video schon älter und jetzt wird es gerade in diesem Flair vs. Bones Beef plötzlich gestreut. Also weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ja.
Das ist irgendwie schon sehr, sehr, sehr komisch so, dass das gerade alles zur gleichen Zeit passiert und man fragt sich, wem gehört dieser Meme-Account? Man könnte ja jetzt auch irgendwie davon ausgehen, so verschwörungsmäßig, dass das irgendjemand ist, der halt, also höchstwahrscheinlich Flair wohlgesonnen ist, weil Flair hat das ja auch schon repostet und so, ne, man könnte jetzt auch sagen, vielleicht streut Flair diese Videos gerade so ungefähr, so weißt du?
Ja, keine Ahnung, also es ist wirklich irgendwie extrem verworren, muss man sagen und am Ende ist irgendwie die Frage, ja, woher haben die diese Videos von dieser Schlägerei, also
Ja, und warum kommt das jetzt online? Ja, weil offensichtlich ist es ja nicht am Wochenende passiert, sondern irgendwann wahrscheinlich im Sommer, ist jetzt unsere Vermutung. Und könnte auch schon länger her sein und die haben Alex die Kette zurückgegeben, wer weiß. Also kann ja sein, so straßenpolitikmäßig, dass sich was geklärt hat. Und was ja auch immer sein kann, ist so von wegen, ne, wenn sowas passiert, dann hat man Videos davon und dann kommt so die Drohung Richtung 187, so ey, wenn ihr das und das nicht macht, dann veröffentlichen wir. Und ich denke, aus diesen Gründen ist es bisher unter Verschluss geblieben. Ja. So, und jetzt wird es aber halt öffentlich gemacht, beziehungsweise irgendwann haben die ja schon öffentlich drüber gepostet, auf TikTok auf jeden Fall, weil diese Alex-Videos, die sind ja ursprünglich mal von so einem TikTok, so, wo die zumindest telefoniert haben.
Ja, ja.
Sehr wild.
Also, es ist auf jeden Fall einiges los im Deutschrap gerade. Es brennt, es eskaliert, überall kommen neue Sachen raus und sowas. Und da schlagen unsere Gossip-Herzen natürlich immer höher, auch wenn wir hoffen, dass hier niemand zu Schaden gekommen ist. Aber ihr merkt schon, es ist auf jeden Fall gerade heiß. Und natürlich berichten wir nächste Woche wieder darüber. Jetzt, bevor wir die Folge abschließen, nochmal kurz der Aufruf für unseren Newcomer-Contest. Denkt daran, wenn ihr Freunde habt, wenn ihr Leute kennt, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, wie das teilen wollt, dann macht es gerne. Es ist ein super geiler Contest. Es gibt nichts zu verlieren, nur was zu gewinnen, egal ob Reichweite oder richtig geile Gewinne am Ende. Also teilt das Ganze gerne und ansonsten hören wir uns nächste Woche Montag wieder bei einer neuen Folge Deutschrap Plus.
Yes. Bis nächste Woche Montag. Ich habe gehört, morgen soll Haftbefehl Comeback kommen und er will irgendwas releasen, veröffentlichen oder so. Also morgen Dienstag soll es kommen. Da werden wir dann bestimmt nächste Woche drüber berichten, wenn da irgendwie auch was Musikalisches bei rumkommt. Ich bin mal gespannt. Also Deutschrap wird, denke ich, auch die nächsten Tage noch sehr viel brennen. Mal schauen. Yes. Wir hören uns. Macht's gut.
Bis nächste Woche.